Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Und hier ist Jochen Bendel.
Neue Woche, neues Glück. Wir sind
zurück.
Oh, was für eine Woche, ey.
Was für eine Woche, ja, was für eine Woche. Wo fangen wir nur an?
Ich habe keinen Plan.
Ich weiß aber, womit wir anfangen.
Prost. Prost.
Du hast gerade gesagt, du hast dir wieder deinen Kindercocktail gemacht. Kannst du mal den Zuhörern hier erklären, was ist dein Kindercocktail? Wie übel klingt das eigentlich, Kindercocktail?
Das ist eine Verharmlosung.
Eine Verharmlosung von Alkohol.
Das ist Kindercocktail mit Alkohol, muss ich sagen. Der Kindercocktail, weiß es eigentlich Hawaii-Punsch. Das ist richtig eklig.
Aber Hawaii-Punsch, du bestellst ja immer so einen speziellen.
Im Internet.
Das ist halt. Bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
Weil ich das in Amerika immer schon gern getrunken habe, Hawaii-Punsch. Das schmeckt so nach Amarena-Kirsch und
Ananas.
Ohne Alkohol natürlich. Hallo, ich war bei Mormonen, die trinken keinen Alkohol.
Das musst du hier auch nochmal genau erzählen, bei Mormonen. Wir haben doch letztens diese Serie geguckt. Hatten Mormonen, haben die nicht mehrere Frauen?
Ja, das ist ja illegal mit mehreren Frauen mittlerweile. Da, wo ich war, das war ja in den 80ern und das war alles noch ganz, also die nur mit einer Frau. Aber die trinken keinen Alkohol und rauchen nicht.
Okay.
Und dann
aber
da
hast du das
ja
getrunken.
Ja, da gibt's das so, dass so wie bei uns Capri-Sonne trinken die Kids halt da alle Hawaii-Punsch.
Okay.
Und das schmeckt so süßlich nach Amarena-Kirsch, Ananas und Erdbeer, richtig eklig. Mm. Und es ist feuerrot-orange.
Nach
und
Erdbeer auch.
Auch noch.
Oh.
Und da habe ich jetzt einfach ein bisschen Rum reingemacht. Macht und ein bisschen Eisen, das ist eigentlich so so Planters Punch mit Limo, Kinderlimo-Geschmack.
Ich erzähle euch ja jetzt mal ein Geheimnis, ne? Ich hasse ja alles, was so nach Gummibärchen riecht, was alles. Und Jochen ist, glaube ich, der erste Partner in meinem Leben, der das konsequent missachtet.
Mm.
Ich habe ja alle meine Vorpartner so richtig resolut,
ja,
Mrs. Fräulein Rottenmeier-mäßig halt, erzwungen, dass sie das in meinem Beisein nicht essen.
Ach, die haben das dann sein lassen für dich, aus Liebe.
Ja, aus Liebe.
Gut, ich habe auch.
Jetzt sollst du mal fragen. Und dich habe ich geheiratet.
Ja.
Dich habe ich geheiratet.
Ja.
Und du missachtest das.
Ja.
Ja.
Das ist also hör mal.
Und letztens habe ich dich geküsst und da wusste ich genau, ich hatte an meiner Zunge so ein bisschen Zucker und ich wusste, diese ekligen Erdbeerschlangen, die du hier isst mit diesem Zucker dran, die werden gerade in deinem Bauch sein und ich kann dich noch nicht mal küssen, wenn ich weiß, das hast du gegessen. Und ich finde diesen Geruch, diese künstliche Erdbeere, ich könnte das nie trinken, was du da trinkst.
Ja.
Nie. Nie. Pfui, Deibel.
Ekelhaft, ne?
Ich sage 90%, bitte meldet euch bei uns. Also 90% der Podcast-Hörer hassen mich jetzt bestimmt. Ich habe totalen unsympathischen Faktor.
Weil du hast ja Gummibärchen und Gummibärchen
alle
gehen ja
lieben,
gar nicht.
Glaube ich,
alle lieben Gummibärchen.
Aber ich kann es schon nicht. Ich bin traumatisiert. Meine Eltern haben das immer, wenn wir Reisen gemacht haben. Hatte mein Vater so eine große Dose zwischen den zwei
Kilo
Vordersitzen.
Box.
Ja. Und dann haben meine Eltern das gegessen. Und ich habe sie dieses Kauen im Auto von diesem
Schmatzen, Gummibärschmatzen.
Und wie das dann gerochen hat im Auto, ich hätte sterben können.
Ah, da hätte ich ja gerne getauscht mit dir als Kind. Ich glaube, ich wäre durchgedreht im Auto bei euch.
Du hättest das ganze Du in dein Mund geschüttet.
Ich stehe ja sogar nachts manchmal auf, wenn ich nicht schlafen kann, gehe ich runter und esse Gummibärchen. Und dann kann ich wieder schlafen, das beruhigt mich. Das
Schokolade
Kauen, das ist wie bei Hunden mit dem Kong. Gummibärchen sind mein Kong. Und dann sitze ich da und esse die und ach ja. Und jetzt gibt's ja so eine Kinderpartybox von Haribo, da ist alles drin, auch Colafläschchen, Kirschen,
da bist du
weiße
so, da, guck mal, da
Mäuse.
Guckt er, wenn er das erzählt, guckt er so an die Decke.
Lecker.
Und ist richtig im Schwärmmodus.
Aber ich bin nicht alleine. Ich war neulich bei einer Familie, Kunden von mir, Hundeschule, und der Mann hatte in seinem Arbeitszimmer auch so eine Schnuckelschale stehen. Kindern süß, ne? Da war Schokolade drin, Gummibärchen. Oh, das fand ich richtig toll. Da habe ich gesagt, ach, der bist ja. Und er geht auch manchmal nachts und dann Schokolade, wenn er nicht schlafen
dann
kann.
Ja, Schokolade verstehe ich. Schokolade liebe ich auch über alles. Schokolade ist halt für mich auch so ein natürliches Produkt. Das ist so von der Natur geschaffen.
Ach.
Aber Gummibärchen ist nur künstlich Farbstoff, Zucker und
Schokolade ist doch von der Geschmacksverstärker.
Ich habe das von Milka geschaffen.
Ja,
das
genau, ist von der Milka-Kuh.
Ja, das ist ein Gerücht.
Nee, ist von der Milka-Kuh.
Ja.
Deswegen.
Von der Lila Kuh.
Von der Lila Kuh aus den Bergen.
Mit dem, war das immer der It's Cool Man? It's Cool Man?
Ja,
aus den 90ern war der das?
Ja.
War der das?
Ja, da gab's doch sogar einen Techno-Hit mit dem.
Oh, das war so geil.
Almöhi.
Oh, die 90er. 90er sind ja eh gerade wieder mega in, ne? 90er-Partys, wohin man schaut. Aber ich merke dann auch immer, oh, ich werde jetzt langsam alt. Und vor allen Dingen auch die ganze Mode, was ich in den 90ern getragen habe. Mein Signature-Look war ja immer blaue Baggy-Jeans, zerrissen. Dann habe ich unten die umgeklappt und habe so Gummibänder habe ich drum gemacht, damit die Hose eng ist unten, ne? Chucks. Weiße Chucks und weißes Feinripp-Unterhemd. Du, und so bin ich auch immer in die Diskotheken gegangen. Und ich werde nie vergessen, da habe ich ja meine erste schwule Erfahrung so wirklich gehabt. Nein, das war schon mehr, aber zwei schwule krasse Erfahrungen. Oh, das könnte ich hier auch mal erzählen, wie ich auf der Venus, meine erste schwule Erfahrung hatte auf der Venus-Sexmesse. Das war richtig krass.
Ich bin aber leicht verunsichert, weil ich, du hast ja auch schon jetzt Zuschriften bekommen, dass wir über Sex reden in unserem Podcast. Und eine Hörerin hat ja gesagt, das findet sie nicht gut, weil ihre Kinder das mithören. Da musste ich ja so lachen, weil ich meine, das ist ja ein Podcast eigentlich, den wir machen für Erwachsene, kein Kinderhörspiel. Ne?
Das
ist ja jetzt nicht Bibi und Tina oder sowas. Ja,
manchmal. Bist du Bibi oder bist du Tina?
Tina, ich bin Amadeus.
Ich frage jetzt nicht, warum.
Und jetzt müssen wir das mal klarstellen. Jetzt Moment mal, was haben wir denn? FSK, Jugendschutz ab 16? Ja, ne?
Ja. Ja.
Wir wollen nicht, dass uns Zwölfjährige hier zuhören. Nee, sorry.
Aber ich muss jetzt aufhören mit den Hundefäkalien. Also hört zu, was ich getragen habe, war immer dieses Tanktop.
Ich weiß schon.
Und ich werde nie vergessen, ich war auf der Venus, ich war ja ungeoutet und war mit einer Freundin auf der Venus. Und dann
Venus
bin ich
ist diese Sexmesse in Berlin. Ja,
und
ganz
dann bin
schön.
Ich an so einem schwulen Pornostand vorbeigelaufen.
Ach. Zufällig.
Das fand ich spannend. Dann bin ich wieder vorbeigelaufen.
Jetzt, und wieder.
Ja. Und dann saß so eine asiatisch aussehende Frau an diesem Stand und dann winkt die mich so mit dem Zeigefinger zu sich und dann gehe ich in meinem Tanktop dahin, ne, ich war glaube ich 21, fässt die so meinen Körper an, meine Brust, sagt, very nice, very nice,
very nice,
nice, und ich so und schnell weg. Und dann kommt mir später, bin ich nochmal vorbei.
Natürlich.
Später kommt ein Typ hinter mir hinterhergerannt. My boss wants to speak to you. Und ich so, why? Yeah, he wants to know if you're interested in playing movies. Und ich so, what kind of movies?
Ja,
gay porn movies.
Und du so,
or you are not gay. Und in dem Moment gucke ich den so an. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich es überhaupt zugelassen habe, mit irgendwem drüber zu sprechen. Das allererste Mal, dass ich überhaupt zugelassen habe, diese Frage wurde mir auch so noch nie direkt gestellt. Es wurde immer gesagt, ja, der ist doch bestimmt schwul. Und.
Aber die hat noch niemand ins Gesicht gesagt, du bist
nein.
doch schwul. Hallo?
Und es hat auch mich noch nie jemand gefragt und niemand, wo ich das Gefühl hatte, ich bin im geschützten Rahmen. Und in dem Moment habe ich zu dem gesagt, I don't know. Knallrot und weggelaufen.
Und dann hat er gesagt, deshalb bin ich da, mit meinem Filmvertrag können wir das rausfinden. Aber ist es nicht auch lustig? Wann war das in 2000ern, oder?
Oh ja, das war.
Ja, lustig. Aber guck mal, 2008, heute, das ist ja, 9. also für ihn warst du wahrscheinlich so eine Stereotype, so wie du sagst, wie Ryan Phillippe aus in Studio 54. Ich meine, du warst der gleiche Look und so, der gleiche Typ.
Ja,
das war
viel mehr
so
jetzt, ja,
und
ja.
Das war so ein Stereotyp für den wahrscheinlich. Aber heute, und das finde ich so cool, kannst du gar nicht mehr nach diesen Stereotypen gehen. Weil wenn heute Jungs sich anziehen und so, die ziehen sich an, wie sie Bock haben, und dann ist das gar nicht mehr ein Bild dafür, schwul zu sein oder hetero zu sein oder so, sondern das ist einfach nur sexy. Du sahst einfach nur hot aus.
Aber das ist auf jeden Fall, weil
ja,
das
ein weißes
so
Tanktop und muskulös und nur eine Jeans.
Ich war krass,
schon
so
hot,
auch
ja.
immer hier in die Disco gegangen. Ja. Und jetzt letztens.
Bist du nicht auch so in die Schule gegangen?
Ja. Aber die. Ich bin sogar zu meiner Prüfung von meinem Bachelorabschluss. Von meinem Bachelorabschluss bin ich in Tanktop und zerrissener Jeans hingegangen, mündliche Abschlussprüfung. Die Dozentin, Professorin hat mich danach zu sich gerufen und hat zu mir gesagt, Entschuldigung, das muss ich Ihnen leider sagen.
Tolles Outfit.
Bitte ziehen Sie sich nächstes Mal mehr an zu einer Prüfung.
Und
das fand ich aber diskriminierend.
Ja, ich finde es auch unverschämt.
Weil die Mädchen, es waren irgendwie München, es waren 34 Grad, alle Mädels sind in Tanktop dahin gerannt, aber ich wurde angesprochen, ich wurde rausgezogen, ich müsse mir mehr anziehen. Ich meine ganz im Ernst, da muss man auch mal sagen, das ist Diskriminierung auf anderer Seite.
Die hatten halt wahrscheinlich aus pädagogischer Sicht schon auch Angst, dass viele dann hinterher bei schlechten Noten kommen und sagen, ich war abgelenkt, der Prédeul, der war so sexy angezogen, ja, ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren.
Ich war ja schon wesentlich älter und trotzdem bin ich noch so rumgelaufen, aber ich bin auch immer hier so in die Disco. Und letztens hatte ich so einen deprimierenden Moment. Da wollte ich mit einer Freundin hier auch wieder in die Dorfdisco. Und dann bin ich damit mit ihr mit dem Taxi extremst teuer hingefahren. Ne? Taxi. Ich war schon richtig betrunken. Hab noch zu dir gesagt, ach Schatz, willst du uns dann nicht? Was willst du? So, willst du uns nicht noch dahin fahren?
Du hast es ja so als Suggestivfrage gestellt. Du hast ja gesagt, ach Schatz, dir würde das vielleicht nicht was ausmachen, uns jetzt da noch in die Disco zu fahren. Ich so, doch.
Da waren wir auf so einer coolen Underdog-Party hier, die findet immer im Hafen mega statt, in so einem coolen Underdog, und so nur privat mit geilem DJ, man guckt aufs Hafenbecken, es ist mega. Und dann war ich so angetrunken, dass ich mit der Freundin gesagt habe, komm, wir fahren wieder in diese Dorfdisco, wo wir früher waren. Und dann hatte ich nur ein Hemd an, und hatte ein paar Knöpfe mehr auf.
Ja.
So Ricky Martin-Look. Nee,
Jennifer Lopez-mäßig, 4 Knöpfe.
Du, da kommt mir der Türsteher hinterher und sagt, ey, du kommst nur rein, wenn du dein Hemd zumachst. Und da wusste ich, ich bin fucking alt. Früher, in meinem Fuck-Tanktop, wo meine Nippel halb raushingen, Ausschnitt bis zum Bauchnabel, kein Problem, bin ich durchgelaufen mit 20. Und ich weiß heute von der Frau vom Chef, dass der Chef immer wohl früher gesagt hat, der ist gut, wenn der kommt, weil der bringt
von
was.
Der Disco, ja.
Ja, der hat es gesagt. Heute läuft mir der fucking Security-Man Türsteher hinterher und sagt, mach deinen Knopf noch zu.
Harte Zeiten, ja, Schatz, harte Zeiten.
Ja. Und das in Zeiten, wo ja eigentlich alle halb nackt rumrennen, wenn man sich das mal anguckt. Und
also, ich kann das nicht nachvollziehen. Wobei, ich bin ja dankbar, dass es dann am Ende so gekommen ist, weil ich habe euch ja dann beim Döner eingesammelt und es war trotzdem noch ein schöner Abend.
Ja, ich war ja dann so entsetzt, dann sind wir gegangen und dann sind wir, ich glaube, früher hat Taxi dahin 10 Euro gekostet, heute 35 Euro. Wir waren da, wir wieder ins Taxi eingestiegen, wieder Uhr läuft. Wir waren, glaube ich, fast bei 40 Euro. Und dann hat meine Freundin gesagt, komm, wir steigen jetzt aus. Dann
aber ist es nicht ganz oft so, dass man irgendwie einen Abend plant und ist auf einer coolen Location? Eigentlich ist es total nett und man, weißt du, so dein Unterbewusstsein sagt aber nein, ich will noch woanders hin, vielleicht ist es woanders noch besser. Und eigentlich ist es cool da, wo du bist an dem Abend, aber du hältst es nicht aus und du denkst immer noch, es könnte noch ein bisschen besser, es kommt noch mehr, es muss noch mehr gehen. Und dann machst du dich auf den Weg, ey. Und dann steigst du ein, fährst mit dem Bus oder mit dem Öffentlichen, fragst jemanden, ob er dich mitnimmt. Diese Reise allein dorthin
ist so nervig,
raubt dir total die Stimmung. Ja, du kommst da an, bist so voll resettet, die ganze Laune ist im Arsch. Ist so Horror, und dann stehst du da und es kann nur schlechter werden.
Das war eine Fehlentscheidung. Aber der Döner war gut am Schluss, muss ich sagen. Der Döner war so fantastisch. Oh Gott. Und du hast auch noch eingegessen.
Ja.
Oh Gott, und dann stinkt
es. Es war Dürrenwasser, so habe ich sogar. Ne? Dürren. Aber das ist wirklich, da muss man wirklich sagen, das ist irgendwie echt so ein bisschen frustrierend, dass man an dem Punkt angekommen ist, wo der Döner dann das Highlight des Abends ist. Wo man sich eigentlich denkt, hey, wir haben bei einer coolen, so eine Underground-Party angefangen im Hafen, so illegal mit DJ und so richtig cool und enden dann sagen, ja, der Döner
der
war eigentlich
Dorf-Disco
das.
In der Dorfdisco und sagen, ach, der Döner war eigentlich. Aber was hast schön. Du so eine schöne Party-Erinnerung an deine Jugend?
Ich habe so viele Party-Erinnerungen, an die ich mich, ich war so eine Party-Maus.
Party-Maus.
Ja, ich war.
Würdest du dich als Maus bezeichnen?
Nee, nicht Maus, aber also pass auf, ich habe viel Party gefeiert, also richtig viel. Und vor allen Dingen auch so, als After Hour losging und so in Deutschland, das war ja alles, ich muss ja vorstellen, in 90ern war ja Sperrstunde überall in Deutschland. Es war ja ab 3 Uhr oder so, war alles dicht. Und After Hour kam aus Amerika, dass man gesagt hat, das geht morgens erst los. Die Clubs haben dann 2 Stunden zugemacht bis 6 Uhr in der Früh und haben dann wieder aufgemacht. Und dann musstest du diese 2 Stunden ja irgendwie überbrücken. An irgendwelchen Tankstellen hast du das gemacht. Bisschen Tanke
an Tankstellen?
Ja, die hatten halt auf. Da konnte man trinken, ein bisschen rumhängen und so. Ja, wo wolltest du denn sonst hingehen in der Stadt? Müsstest ja zu irgendjemandem nach Hause gehen. Die ganzen, was, 10, 20 Leute. Also hat man sich immer an eine Tanke getroffen. Was? In München an der Archib-Tankstelle da an der Sonnenstraße.
Wie bitte, da hast du dich getroffen?
Das hast du mir noch nie erzählt. Oder hier Ungererstraße statt auswärts. Und dann gab es 2 Läden, die haben morgens um 6 wieder aufgemacht und da bist du hingegangen. Und da war dann immer richtig Hardcore-Techno-Absturz und so. Aber ich hatte immer, egal wo, Ibiza, egal wo, und da ging es ja also around the clock, immer so ein Wecker in meinem Körper, der immer gesagt hat, es ist 8 Uhr, ich muss nach Hause.
Um 8 Uhr morgens?
In der Früh, und dann bin ich gegangen.
Ich bin noch nie in meinem Leben um 8 Uhr morgens von der Party
wieder. Doch, ja klar.
Was?
Ja, um 8 spätestens bin ich immer gegangen. Alle anderen haben durchgezogen. Und dann ging es ja noch. Ja, die haben dann After Hour, ging ja dann bis mittags, und dann sind die
morgens
meistens.
Morgens um 8, dann noch weiter?
Ja, und dann sind die ja meistens so noch Mittag, nachmittags ging es ja dann immer noch mal irgendwo weiter.
Ja. Ja, aber auf Droge.
Aber ich bin da nicht um 8 ins, ich bin um 8 heim. Ich hatte immer, und das hat mich gesaved, weil das war für mich so, ich bin dann einfach nach Hause und ja. Gut, ich hatte auch schon mal diese, ja, das war gut.
Du wolltest ausholen noch. Bitte, du hast so viele Partys erlebt, Jochen. Jetzt tu hier mal nicht so. Ich meine, ich war schon immer so ein bisschen Emo unterwegs. Ich bin ja immer so um 3, 4 gegangen. Ich war ja auch so ein Jugendlicher. Ja, ich bin viel feiern. Aber ich saß auch gerne so ein bisschen nachdenklich, melancholisch am See mit meinem Hund und hab aufs Wasser gestarrt und war so ein bisschen, ach, und hatte dann, ne, ich hatte auch viele, ich war auch so der Typ, ich war lieber dann mit einer Freundin immer unterwegs, um mich sicher zu fühlen und auch wieder zu gehen und so. So war ich ja. Aber du warst der Highlight.
Ich war in der Großstadt.
20 Leute, das.
Und dann ist man umgezogen. Aber in der Großstadt ist auch immer anders. Und in der Großstadt ist das Angebot einfach größer, dann kannst du halt mehr machen. Und ich fand, was ich zum Beispiel auch immer so krass finde, also ich meine, das hat sich ja auch nochmal alles verschoben, dass die Party immer später beginnt. Heute brauchst du ja vor 1 Uhr gar nicht aus dem Haus zu gehen in der Großstadt zu irgendwelchen Clubs, weil da ist ja vorher nichts los. Und ich finde das früher, wie man das durchgezogen hat, dass man sich getroffen hat, abends ist man essen gegangen oder irgendwo hin, hat sich bei Leuten getroffen, hat dann schon mal vorgeglüht, um dann um 1 Uhr in irgendeinem Club aufzutauchen, wo es gerade losgegangen ist, und dann macht das Ding um 3, 3:30 zu, dann musst du noch eine Stunde da an der Tanke rumäumeln, um dann in die Afterhour zu gehen, um 8 bin ich nach Hause. Ich war echt, also das
aber
war mein
Aber du warst
Leben.
Doch immer im Parkcafé früher, oder?
Parkcafé, ja, ich war nie im P1, in ich war immer im Parkcafé.
Parkcafé war die große Adresse früher, nee, oder?
Nee, P1 war die große Adresse.
P1 war
die große. Ich nicht. Nee, ich war im Parkcafé, weil, hat auch eine Geschichte, als ich nach München gezogen bin, habe ich in der WG gewohnt mit einem Mädel zusammen, die hat eine Barfrau in der Bar im Parkcafé. Und ihr Freund von ihr war Türsteher im Parkcafé. Und so bin ich in diese ganze Clubszene gekommen. Und dann habe ich in der WG gewohnt bei einem Freund, der war Barkeeper in einer anderen Bar. Und das war halt lustig, weil dann hast du immer Connections gehabt, hast überall umsonst getrunken. Es war halt immer irgendwie witzig, hast alle Leute kennengelernt und es war schon irgendwie ein cooler Einstieg.
Was war das, der coolste Abend im Parkcafé? Hast du nicht mal erzählt, Whitney Houston war da mal?
Nee, ich glaube, es war irgendwann mal so ein komischer, war tausend komische Abende.
Aber Whitney Houston ist da auch aufgetreten, ne?
Nee, die war im P1, Whitney Houston.
Ja?
Ja. Die hatte diese Record-Release-Party damals, wie hieß dieser eine Hit von Whitney Houston? Dieser riesige, große, erster großer Hit. Ach Gott, das ist ja auch ein Oldie eigentlich, ne? Aber das war ein P1, aber da war ich nicht. Nee, das war so, also ich, das ist Party. Also ich finde auch so.
Aber P1 warst du doch auch, du hast doch als Dr. Ben im P1 auch Zeug gemacht.
Ja, aber das war ja alles schon 20 Jahre danach. Ja. Ich glaube, irgendwann mal, also ich habe, glaube ich, mit 35 aufgehört, Partys zu feiern.
Mit 35 erst?
Ja. Was heißt erst schon?
Naja,
wie bitte?
Ich bin jetzt 37, du kennst mich schon 10 Jahre.
Ja, mit 35 habe ich aufgehört. Habe ich
jemals noch gefeiert, seitdem wir zusammen sind?
Nee, aber mit 35 so habe ich aufgehört.
Ja. Mit 35
war erst. Schluss, ja. Echt? Und ich habe Freunde von damals, die feiern immer noch Party ab und zu. Die nach Berlin gezogen sind und so, das, aber das wird mich gar nicht mehr so, ich würde es auch gar nicht mehr durchhalten, weil ganz ehrlich, wenn ich warten muss bis um 1 Uhr, bis ich in den Club gehen kann, dann bin ich ja schon müde, bin ich ins Bett.
Ja auch nie.
Nicht mehr.
Du bist ja immer, also du
nicht, ich trinke nicht mehr viel Alkohol. Nee. Und dann musst du da rumstehen, dann hängen da alle rum und keine Ahnung, irgendwelche Leute auf Drogen, das packe ich auch schon überhaupt nicht mehr. Dann denke ich mir so, oh nee, bitte. Und ich finde immer am schönsten ist, wenn wir mal ausgehen, wenn wir im Urlaub sind oder wenn wir irgendwie unterwegs sind, andere Städte und du gehst mal in den Club, das ist schon immer schön, ne? Das ist aber nicht mehr so, ich finde, das hat nichts mehr damit zu tun, wie man früher so extrem irgendwie ausgegangen ist.
Man ist ja auch schon um 1 oder 2 Uhr müde dann. Man will ja dann fast
traurig
schon schlafen
eigentlich,
gehen.
Ne?
Ach, ich weiß gar nicht, ob das so traurig ist. Alles im Leben hat so seine Abschnitte, glaube ich.
Und seine Zeit.
Und ich glaube, das ist in Ordnung. Ich vermisse das auch nicht. Aber wie gesagt, ich war noch nie so der
ich
Typ.
Auch nicht, ne?
Ich war noch nie. Ich fand das jetzt auch, wenn wir in München auf Events waren oder so. Ja. Das fehlt mir hier jetzt manchmal in der kleinen Stadt.
Verstehe ich, ne?
So ein bisschen diese Events, ein bisschen gucken, wer läuft da so rum, wer, ne? So ja. Tolles Essen, Flying
Das Schöne
Buffet
bei Events
so.
Ist ja auch, dass man sich um nichts kümmern muss.
Ja.
Man geht einfach hin, es ist alles organisiert und du kannst es so schön genießen.
Ja, das und ist ja auch spannend, mal alle Leute in echt zu sehen.
Ja.
Also ich erinnere mich, Kathi Hummels, als wir die mal auf einer Veranstaltung gesehen haben, die habe ich optisch gar nicht erkannt in echt. Die habe ich nicht erkannt obwohl ich die rauf und runter gesehen hatte vorher. Die ist an mir vorbeigelaufen, ich habe dich angeguckt, hab gesagt, wer ist denn das?
Wie hieß die eine ganz, die auch so wahnsinnig hübsch war und Model ist, die ich immer nie erkannt habe, die früher mal mit diesem Skispringer
war? Alena Gerber.
Ja. Ja. Die jedes Jahr immer, wenn wir die auf der gleichen Veranstaltung
immer sind. Anders aussah.
Ja, und die stand immer hinter mir, hat Hallo gesagt und ich habe immer, hi, und du so, warum bist du so komisch zu der, dass Alena nicht so ist. Und ich so, Alena, hi, wie geht's dir? Die immer anders aussah, Wahnsinn, ja, ne?
Aber Chameleon. Das fehlt mir manchmal hier so ein bisschen, diese kleinen Hoch so, aber richtig feiern habe ich, weiß ich nicht.
Aber was wir gerade jetzt gesagt haben, wo wir auf unserer illegalen Anführungszeichen Hafenparty da waren mit DJ und so,
das war doch auch super. Das ist nicht illegal, das ist
ja
nicht, dass irgendwann eine Razzia da stattfindet. Irgendwann.
Aber das war doch auch cool.
Ja, voll
cool. Oder sind wir schon um 9 hingegangen?
Ja.
Das ist so eine alten Heim-Disco um 9 schon
hingegangen. Hör auf, das jetzt schlecht zu machen.
Nein, ich will die, also nein,
das soll jetzt nicht cool. Hier. Das ist mega cool.
Ja.
Das ist wirklich toll. Genau,
und das fand ich aber super und da geht man um 9, sind wir um 9 schon hingegangen und dann machst du halt gleich um 9 Uhr Abfahrt. Das geht ja auch.
Ja, es hat sich alles verschoben.
Ich glaube, das ganze Clubleben so, das hat sich alles verändert. Guck mal, als ich angefangen habe auszugehen und
was
so, Berlin, als das in Berlin losging in den 90ern, als Osten, als das alles auf war, als es E-Werk gab, die ganzen Clubs aufgemacht haben, Tresor, das war ja eine Zeit, da bist du wusstest gar nicht, wo soll ich jetzt noch hingehen? Was hat jetzt wieder aufgemacht? Was ist jetzt für eine krasse Location? Was sind da für DJs? Und du stehst in so einer alten Halle, in so einer alten Fabrik und da ist irgendwie, du denkst so, wow, was für eine krasse Welt. Und dann lässt man sich einfach da so mittreiben. Und das war, glaube ich, eine verrückte Zeit, sehr experimentelle Zeit auch. Und da ist auch ganz viel passiert. Und das hat ganz viel, das war ganz viel Freiheit auch für ne, und auch Deutschland war ja auch immer schon, was so Clubleben anging und ausgehen, alles auch sehr spießig und geordnet mit Sperrstunden früher und ja, und um 1 war die Discos
Bergheim oder so. Ich meine, das ist doch jetzt so weltbekannt.
Ja, gut, aber das gab es ja in den 90ern noch nicht.
Bergheim war ich auch schon mal.
Bergheim ist ja heute einer der berühmtesten Clubs der Welt, aber das gab es ja in den 90ern noch nicht. Aber da gab es halt andere Läden und die waren mindestens genauso interessant.
Ich glaube, in Bergheim war ich eine halbe Stunde und habe ich danach auch gedacht, jetzt reizt mir die Musik.
Das war unerträglich.
Das beruhigt mich.
War schon krass.
Purina ist überzeugt davon, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind. Im Rahmen des Purina-Engagements setzt sich das Unternehmen über den Rand des Napfes hinaus für Haustiere, die Menschen, die sie lieben und für die Umwelt ein. Gemeinsam mit Tierärztinnen und Tierärzten und ErnährungswissenschaftlerInnen entwickelt Purina neue Produkte, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren verbessern. Und zwar in jedem Lebensalter und bei verschiedensten Bedürfnissen.
Wie kriegen wir jetzt den Bogen zu dieser Woche eigentlich?
Zum Thema Hund, Partyhund. Gut, Jugend. Snoopy extrem in der Jugend.
Heute? Ne? Jetzt können wir das kurz erzählen, dass ich heute so durch bin, dass er abgehauen ist heute.
Ja, es ist ja wenn wir jetzt mal kurz mit der Woche so anfangen. Es war ja, wir haben ja Höhen und Tiefen diese Woche durch mit unserem Pubertier, sage ich mal. Wir haben ja wirklich Dinge erlebt, die krass waren die Woche.
Willst du jetzt chronologisch anfangen? Soll ich dich mal fragen? Wollen wir anfangen chronologisch? Als wir letzte Woche das Aufnahmegerät ausgemacht haben, haben wir unsere Sachen gepackt und sind nach Hause gefahren zu meinen Mama, zu meinen Eltern, will ich immer noch sagen. Guck mal, wir sind zu meinen Eltern gefahren, mehr oder weniger.
Der Geist deines Vaters.
Der war da und haben gesagt, Beerdigung steht an. Und Beerdigung, kannst du sagen, was du willst, das ist einfach immer irgendwie.
Ja, wir müssen kurz sagen, Entschuldigung, wir haben ja den Gizmo zu meiner Mutter dann gegeben, weil er eben harninkontinent ist und stuhlinkontinent. Und man sagen muss, die ganzen Böden bei deiner Mutter ist auch sehr rutschig. Und das ist halt einfach.
Da liegen überall so Perserteppiche bei meiner Mutter.
Aber möchtest du dem Hund
auch nicht diese Reise im Auto zumuten? Wir sind ja dann mit dem Auto hingefahren. Ja.
Sechs Stunden zurück. Wir haben auf jeden Fall nur Snoopy und Khaleesi mitgenommen und Snoopy bei der Oma hier geparkt, die natürlich immer sehr liebevoll auf ihn aufpacht. Was habe ich gesagt?
Snoopy.
Oh Gott, jetzt fange ich an wie du. Diese Namen verwechsel immer.
Gut, dass du nicht Benno sagst. Das ist ja schon mal ein Vorteil.
Das ist schon ein Vorteil, das stimmt. So.
Naja, wir sind halt einfach losgefahren und sind bei meiner Mom angekommen und wir hatten diese Beerdigung immer vor uns und im letzten Podcast haben wir das ja schon alles auch schön durch gekaut, dass mein Vater ja alles vorbereitet hatte en detail und ich hätte diese Aufgabe vor mir hatte, diese Rede von ihm, die er geschrieben hatte, auf dieser Beerdigung vorzulesen. Und das war wie so ein Damoklesschwert, das über mir schwebte.
Ich habe dich auch selten so
angespannt gesehen.
Angespannt erlebt, noch nicht mal vor Promi Big Brother der Hauptsendung, als du die moderiert hast. Doch ähnlich.
Habe ich mal moderiert?
Oder auch also selten, auch danach warst du ja in einem ziemlichen Tief.
Ja, weil meine Mutter immer mit mir, als ich ihr die Rede vorgelesen hat, gesagt hat, das sagst du nicht, wenn du das vorliest, stehe ich auf und verlasse die Beerdigung. Ich so, Mama, vielleicht wollte er das unbedingt, dass man das.
Ja klar,
und das war
muss
ja
man auch so lassen.
Ja, und ich habe auch nichts weggelassen und und das war, aber Beerdigungen sind ja immer so, ich weiß auch nicht, das ist einfach, man hat, auch wenn Freunde sterben oder Kollegen, man muss dahin. Man hat einfach immer so ein ganz komisches Gefühl.
Das ist Horror.
Man ist irgendwie, man hat Angst vor diesen Emotionen, glaube ich. Man hat Angst, dass diese Emotionen aus einem rausbrechen. Oder, was ich immer so schlimm auch fand, wenn ich auf Beerdigung war, dass andere emotional dann so aufbrechen und man das sieht und manchmal, nicht, dass man das nicht sehen will, aber das berührt einen natürlich total und es überschreitet ja so eine Grenze auch, ne? Wir sind ja immer alle so abgegrenzt und jeder will ja das Leid auch gar nicht so zeigen und
ja, und sich vielleicht selber auch nicht mit seinem Ableben, mit dem Ableben zu konfrontieren wollen wir alle gerne nicht.
Niemand. Und dann hat man ja eher so diese Alles-Gut-Mentalität, dass man sagt, so alles gut und so und man will das gar nicht, aber man weiß.
Es fängt ja schon an mit der Frage, geht's dir gut? Die Leute fragen immer, geht's dir gut?
Alles
ja, was
gut.
Soll ich darauf antworten? Nein.
Sag mal nein.
Ja, aber das ist ja Standardfrage, geht's dir gut? Alles gut. Mhm. Das ist ja, ja, okay.
Und das
aber
ist die erste Lüge, die beginnt im Gespräch, dass man sagt, wenn einer einen fragt, wie geht's dir? Und man sagt, gut. Weil man einfach den anderen gar nicht in sein Zeug vielleicht reinziehen will. Wobei es vielleicht mal ganz gut wäre, dem anderen ins Gesicht zu sagen, du, mir geht's heute eigentlich total beschissen, weil ich habe mit meinem Freund und mit meiner Freundin gerade gestritten und ich denke, nach mich zu trennen. Mach das mal. Alle so, aber eigentlich müsste man mal ehrlich sein und müsste mal sagen, du, mir geht's total beschissen und dann mal abwarten, was der andere sagt. Weil dieses Frage, wie geht's dir, erwartest du ja, dass der andere sagt, alles gut, gut, weil du, das ist ja so eine oberflächliche Frage. Du bist nie so oberflächlich. Du bist ja auch so hochsensibel. Und das ist ja, du hast ja quasi ein Gespür für das Unsichtbare. Als Mensch, der hochsensibel.
Du mich gerade, oder?
Nein, ich sage das ehrlich. Du hast ein Gespür. Hochsensible Menschen haben ein Gespür für das Unsichtbare.
Ja, aber das ist manchmal auch so falsch. Ich weiß noch, wie oft du dich auf Veranstaltungen mit Leuten unterhältst und denen irgendwas vorschlägst oder ne, ganz motiviert erzählst. Ja, komm, wir machen das und das und das. Und ich beobachte die Leute und denke, oh, die haben da doch heute gar keinen Nerv drauf. Die wollen das jetzt hier gar nicht hören und. Und dann frage ich dich meistens danach, wie fandst du das Gespräch? Und du so, ja, super, die waren voll begeistert und so. Und mein Gefühl sagt dann ganz oft, nee, waren die gar nicht. Du, am Ende melden die sich mal bei dir und sagen, wann machen wir das? Und das habe ich jetzt schon ganz oft erfahren. Und dann denke ich immer, nee, ich liege mit meinem Scheiß auch oft nicht richtig. Und ich lege oft meinen Filter drüber, der so ein bisschen kritischer drauf schaut, sag ich jetzt mal,
Reframing,
positiv,
ja.
Und merke dann oft, dass du mit deiner Leichtigkeit und mit dem, dass du oft auch recht hast und dass das oft ein Fehler von mir ist. Okay, aber jetzt nochmal Beerdigung.
Und am, also wir sind dahin und es war so.
Für mich war es halt, weil du ja immer sehr gefestigt bist. Du bist ja ein immer sehr gefestigter Mensch und ich habe gedacht, oh, für Jochen, ich glaube, der weiß noch gar nicht, wie das für ihn wird. Und für mich war es unheimlich wichtig, irgendwie, dass ich stabil an deiner Seite bin.
Ja, warst du.
Ja, war das so?
Ja, voll, weil wir sind ja da hingekommen und es lief die traurigste Musik meines ganzen Lebens und ich saß da und ich dachte, oh mein Gott, das ist ja.
Und plötzlich. Ihr hattet ja von Beileidsbekundung, ihr hattet ja eine Anzeige, bitte seht ab von Beileidsbekundigung und das fand ich total gut, weil ich erinnere mich noch an der Beerdigung meiner Oma, wo wir am Grab standen und alle sind gekommen und haben nochmal ihr Beileid ausgesprochen. Es war schrecklich, es war kaum auszuhalten. Und ich hatte, es war gut, wir saßen dann zu dritt vorne und alle kamen rein und man hatte so die Ruhe. Ich habe die Hand von deiner Mutter gehalten, du hast ihre Hand gehalten. Wir haben uns irgendwie angeschaut. Es gab Momente, da hat es dich richtig gepackt.
Voll.
Es gab Momente, da hat es mich richtig gepackt. Wir hatten Tränen in den Augen.
Da ist aber noch gar nicht losgegangen, das war alles noch vorher, wo die Leute kamen. Das war krass, überleg mal.
Ja, aber es liefen auch schöne Stücke, ne? Es lief dieses eine Stück von der perfekten, von der schönen Welt von der Amelie, oder wie das heißt, die fabelhafte Welt der Amelie. Ja. Das hatten ja. Es lief ganz viele Stücke, die ich kannte, die ich geliebe aus meinem Leben so, die mich begleiten. Das hat mich total berührt. Und dann habe ich einmal zu dir rüber geschaut und da kamen die.
Meine Tantchen kamen dann plötzlich.
Nee, was? Es kam noch eine Geigerkollegin von deinem Vater früher und da hat es dich total gepackt.
Weil bei der hatte ich ja Geigenunterricht und war so ein Loser. So. Und die war immer total süß zu mir. Weil mein Vater hat mir ja am Anfang Geigenunterricht gegeben, als ich 5 war. Und ich weiß auch nicht, aber wir haben uns die Geige gegenseitig auf den Kopf gehauen. Ich war ja so, ich habe ja das überhaupt, diese Gene von meinem Vater musikalisch null mitbekommen. Und meine Mutter stand immer in der Küche und hat Blut und Wasser geschwitzt, wenn wir da so mal eine Stunde gemacht haben, hat dann hinterher zu meinem Vater gesagt, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen, das ist nicht gut für euch. Kannst du denn nicht irgendwie zu einer Kollegin von der geben? Und mein Vater hat eine Geigerin mit, die hat mit ihm quasi im Orchester auch gespielt, die sitzen immer nebeneinander, ne? Und dann hat er gesagt, dann unterrichtet du doch den Jochen so. Und die hat das mit mir durchgezogen. Mhm. Und die habe ich total in mein Herz geschlossen, einfach weil die so, die hat erkannt, dass ich nicht das tollste Talent habe, hat es mich aber nicht spüren lassen. Das fand ich schon mal richtig gut. Und hat auch, wenn ich nur so rumgeschrammelt habe und so, hat sie trotzdem mich gelobt und war halt immer süß. Und die habe ich schon bestimmt 25 Jahre nicht mehr gesehen. Und als sie dann da plötzlich kam, das war wie wenn, das hatte wie was, so was Familiäres. Und da bin ich richtig eingebrochen als die, weil die war ja für meinen Vater auch so wichtig.
Das hat man total gemerkt und ich habe dich angeguckt und ich hatte irgendwie dann auch so Pipi in den Augen, weil das so, ich musste dann auch fast weinen, weil ich dich so gesehen habe, wie dich das, und es war alles irgendwie sehr emotional. Und
dann kam meine Tantchen. Und dann war es plötzlich wieder irgendwie so, das war auch traurig, aber die sind halt auch unique irgendwie.
Die waren sehr unique, also das war ja, es ist, ich weiß nicht, ob ihr das, also... Gut, aber da komme ich gleich zu. Es ist so, ich
willst du uns noch auf
die Folter spannen? Nein,
wie fandst du das denn mit denen?
Du hast ja dann diese Rede gehalten so und das war auch nochmal echt emotional. Dann war ja, es war ja eine ökumenische Beerdigung, das heißt, es war katholische
Pastorin,
Pfarrerin.
Nee, gibt's ja nicht. Das war so eine Gemeinde.
So eine Gemeindesprecherin.
Genau.
Und eine Pastorin, eine evangelische. Und das war ja.
Muss man sagen, die Protestanten waren irgendwie wieder mal lockerer, ne?
Mehr am Menschen, ja. Definitiv, nett gesagt. Ja. Und es war toll, die hat tolle Stimmung und du hast es wirklich toll gemacht. Du hast so toll diese Rede von deinem Vater vorgetragen und hast dann nochmal zu den Leuten so ganz verbindlich und warm gesprochen und das, was dein Vater eben, du hast mal gesagt, dein Vater hat, hast du ja auch in der Rede gesagt, der hat zu dir gesagt, Jochen, du kannst von einem Busfahrer mehr übers Leben lernen als von einem Universitätsprofessor und merk dir das fürs Leben. Und das war so schön und du hast es da aus, ne, und es hat dich da auch nochmal so richtig gekickt und dir kamen Tränen und es war wirklich.
Vor allem, weil ein Busfahrer ja sogar da war, wie mein Vater immer geredet hat. Ja!
Und da bin ich auch, da war ich wirklich sehr, das war wirklich, da habe ich die Hand von deiner Mutter ganz doll gehalten und es war so emotional. Ja, es war krass und ich kenne halt Beerdigungen immer so, die letzte Beerdigung, wo ich war, war die von meiner Oma, das ist schon ewig her und da saß ich da und war die ganze Zeit nur im Tunnel und hab, das ist alles an mir vorbeigezogen, wie weiß ich nicht, also wie, es war schrecklich und diesmal war so meine Rolle gefühlt, dir Halt geben, deiner Mutter Halt geben, da sein und stabil sein.
Ich hatte immer diese Gedanken, bloß nicht heulend jetzt hier zusammenbrechen und komplett kollabieren, weil, boah, das wäre mein Untergang gewesen. Aber du kannst ja nicht gegen deine Gefühle ansteuern. Und wenn man dann so ins Stocken kommt und eigentlich einfach sich nur umdrehen möchte und wegrennen will und dann so ein- und ausatmet und das staut sich alles so dann in einem, ne? Wenn du nicht heulen willst und das so rund, das macht's ja eigentlich nur noch schlimmer. Und so einen Moment hatte ich auch einmal, wo ich echt eine Pause kurz gebraucht habe und gesagt habe, jetzt muss ich einfach zusammenreißen, weil das sind nicht meine Worte, das sind die Worte meines Vaters.
Aber du hast es auch offen angesprochen, du hast in dem Moment gesagt, entschuldigen Sie bitte.
Ja. Tut hat mir echt
mal. Das musste ja nicht leid.
Ich wollte eigentlich nicht, dass die peinlich berührt sind oder so, aber ich habe es ja auch fließen lassen.
Aber es war gut, und es war toll. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist, und ich will jetzt überhaupt nicht pietätlos sein, wirklich nicht. Nein. In keinster Weise pietätlos. Es ist die Beerdigung deines Vaters. Wir haben deinen Vater alle geliebt und es ist wirklich, ne? Aber es gibt halt einfach im Leben so Situationen. Ich sitze da.
Meine Tantchen.
Ich will wirklich nicht pietätlos sein, aber das ist wirklich ein Sinnbild dafür, dass das Leben kann Gutes und Schlechtes, gehört zum Leben einfach dazu. Und das war so eine Situation, ich sitze da und es kommt eine ältere Dame in einem recht kurzen Rock rein, ich würde sagen 10 Zentimeter Absätze. Schön toupierte Haare, aufgeföhnt bis zu dort hinaus, geht zum Sarg und ich denke, hui, wer ist denn das?
Ja.
Mit einer anderen jüngeren Frau. Mhm. Ich kannte die ja nicht.
Eine Verwandte.
Und ich denke so, die ist ja ein steiler Zahn.
Hast du gedacht?
Trotz
der Trauer.
Trauer sitze ich so da und trotzdem hat man ja so gedacht, ich will nicht pietätlos sein, bitte nicht falsch verstehen.
Ist doch noch gar nicht.
Aber ich sitze so da und denke, ach, liebe ich jetzt schon.
Ich
sitze da und denke, ach, liebe ich
jetzt schon. Ich hab mich auch so gefreut.
Und dann dreht die sich um und dann kommt die mit ihrem mitleidigen Gesicht. Ja, hallo, ja. Ich bin die, ich weiß nicht, Tantchen. Ob ich den echten Namen sagen soll. Ich bin's Tantchen. So. Und ich so, ah ja, mein Beileid. Und dann sagt sie ganz skurrile Dinge, die ich jetzt hier nicht ausfüllen möchte, aber ich denke mir so, das hat die jetzt nicht wirklich gesagt. Und dann setzt sie sich mit ihrer Begleitung, die ihre Tochter war, gegenüber auf die andere Bank. Und die hörte schon schlecht auf einem Ohr.
Ja, die hört nicht mehr so gut.
Und während diese katholische
Gemeindeangestellte
immer so liest, der Herr ist euer Hirte, er wird heute vorbeikommen und die Seele holen. Und ich dachte mir so, währenddessen fragt dieses Tantchen immer, was hat sie gesagt?
Was ist das?
Ihre Tochter und ihre Tochter. Und ich denke, und jedes Mal, wenn ich dann darüber gucke, also ich meine, muss man sich mal vorstellen, diesen kontrastischen, was? Hä? Plötzlich gucke ich rüber, plötzlich erstarrt sie wieder, die Mundwinkel gehen nach unten und sie guckt mich ganz mitleidig.
Ja, traurig. Oh,
guckt sie mich an. Also es war schon eine skurrile Situation. Aber es war auch,
hat dich das ein bisschen an unsere Hochzeit erinnert?
Es hat mich sehr an unsere Hochzeit erinnert.
Ich auch.
Aber ich
wir haben uns
nicht
beide angeschaut. Und nein, wir haben uns beide.
Aber lass uns jetzt nicht vom Beerdigung auf
Aber das kennt man ja auch von so Veranstaltungen wie Beerdigungen, Hochzeiten. Du kannst natürlich auch Redner haben, oder du denkst so, also lieber Gott, wo hast denn du deinen Job gelernt? Ja. Warum bist du hier? Ist das vielleicht die richtige Entscheidung gewesen, dich für diesen Beruf zu entscheiden, wo du zu Leuten sprechen musst, motivierend oder mitfühlend, und dann kommt einfach nur sowas runtergerattertes, wo ich mir denke so, was ist jetzt eigentlich los?
Aber du hast ja gesagt, katholisch machen das immer so, ne?
Weiß ich nicht. Also muss nicht unbedingt sein, aber das war schon auch wieder irgendwie ein bisschen extrem, weil, ja gut, aber wir hatten es ja ökumenisch, wir haben ja die Evangelien, haben es ja rausgeholt am Ende. Das war ja super.
Ja.
So, das war ja dann alles.
Also, und dann ging es ja weiter. Dann kam, ich weiß nicht, in Bayern sagt man ja Leichenschmaus, obwohl ich diesen Begriff ganz schrecklich finde. Leichenschmaus, sagt man das bei euch auch?
Was haben wir gesagt? Tröster heißt es bei uns.
Tröster,
Zum Tröster.
Ich finde, Leichenschmaus klingt so abartig. Meine beste Freundin ist ja Bestatterin und jetzt in der Pathologie, und die hat mir überhaupt erst erklärt, dass es in Bayern Leichenschmaus heißt.
Hast du gedacht, der wird eine Leiche gegessen als Nordlicht?
Das klingt doch so.
Also wer denkt denn daran? Kannibalismus ist doch in
Deutschland
schon seit 2000 Jahren ausgestorben.
Das klingt aber so Leichenschmaus. Ich weiß ja nicht, wie viele Norddeutsche das hier hören, aber bitte Leichenschmaus.
In Bayern sagt man ja auch, schöne Leich war's. Und wenn es eine schöne Leich war, dann war es ein super Leichenschmaus. Da hat es ja richtig beim Bauer, waren wir noch im Gastwirtshof, im Wirtshaus waren wir gewesen, haben wir noch einen Leichenschmaus gehabt und das war eine schöne Leich.
Echt?
Und
jetzt immer, haben
ja, wenn alle besoffen waren, richtig Party gefeiert wurde, ein Kind gezeugt.
Auf der Beerdigung,
was? Auf der Leichenschmaus, auf dieser Feier hinterher, dann war es eine tolle Leich, sag mal, eine tolle Beerdigung. Und das hängt nämlich damit zusammen, dass ich, glaube ich, auf dem Dorf, und das ist aber in ganz Deutschland so gewesen, auf der ganzen Welt, ist ja eine Hochzeit oder eine Beerdigung wie eine Art kulturelles Ereignis. Da passiert ja nichts. Das heißt, die treffen sich ja alle nur, wenn einer heiratet, werden sie alle eingeladen oder wenn einer stirbt. Ja. Dann treffen sich alle. Man sieht sich wieder, ach guck mal, die Tante Loni.
Ja, es war ja auch, ich habe endlich mal alle kennengelernt auf diesem Tröster. Tröster finde ich ja so viel schöner, das muss ich mir unbedingt merken. Ja. Auf jeden Fall setzen wir uns natürlich, eine Riesentafel aufgebaut, wir setzen uns, deine Mutter, du und ich, in die Mitte dieser Tafel und stehen da und dann kommt die erste Dame rein und kommt schnurstracks und setzt sich uns direkt gegenüber und ich kannte ja keinen. Dann habe ich mir gedacht, oh, du musst ja eine nahe Verwandte sein.
Ja.
Dann sagt sie, ja, hallo.
Und ich kannte die auch nicht.
Ich war die Friseurin. Und ich denke mir so, die Friseurin?
So, mein Vater hat ihnen alle 14 Tage die Haare geschnitten.
Naja, süß war sie, süß war sie.
Schon.
Und sie mochte uns auch, hat sie mir auch mitgeteilt. Und
meine Mutter hat sie einmal mit den Augen kurz gerollt oder war egal, die fand das süß.
Die
ne?
war ja auch süß. Ja. Ich will jetzt gar nicht schlecht über Leute reden.
Aber die hat sich halt wahrscheinlich so eingeordnet, dass sie ja, die hat ja engen Kontakt zu meinem Vater.
Alle zwei Wochen. Ja. Und dann direkt nebenan setzte sich dann
das Tantchen
mit ihrer Tochter. Und die waren so herrlich, ich kann es nicht. Also sie hat ja wirklich, sie so als Anfang, meinst du, hier raucht einer? Raucht hier irgendwer? Ich so, naja, Jochen raucht E-Zigarette vielleicht. Ja, meinst du, hast du schon mal geraucht E-Zigarette? Und die Tochter, ach Mami, lass doch jetzt mit dem Rauchen, lass doch, du hattest doch schon 4 Bypässe. Und sie so, ja, 4 Bypässe. Und zieht ihr ganzes Oberteil runter. Dann sagt die Tochter, ja, zeigt mir ihre Riesennarbe. Dann sagt die Tochter, ja, Mami, du hattest doch jetzt schon 4 Bypässe. Aber heute hast du wenigstens ein BH an. Oder zeigt sie mir den BH. Und es war dann wirklich so ein BH mit so kleine rote Rosen, so ein schwarzer BH mit kleine rote Rosen drauf genäht. Und es war, sie war eine Schau. Sie waren wirklich beinahe eine Schau. Sie haben sich die ganze Zeit sprachlich miteinander ergänzt. Es war, sie haben ihre Sätze zusammen beendet. Dann hat sie mal erzählt, meine Tochter ist ja noch Single. Wenn ich dich so kennenlernen, Matthias, dann wünsche ich mir noch mehr Schwiegersohn. Ich sage immer, wenn ich im Grab liege und sie hat einen Mann und sie steht mit diesem Mann an meinem Sarg, ich sage dir, ich stehe wieder auf, ich komme aus dem Sarg heraus. Wenn die mit dem Mann kommt, komme ich wieder aus dem Sarg heraus. Und dann haben sie mich immer gefragt, meinst du, es gibt ein Leben nach dem Tod? Meinst du? Ach nee, ich glaub nicht. Und dann kam die Sonne, schien plötzlich. Ah, siehst du, die Sonne scheint. Ah, schau, doch, es gibt ein Leben. Ah, das ist der Wolfi. Schau, das ist der Wolfi. Ah, das ist doch der Wolfi. Guck mal,
mein Vater,
die Sonne, der Wolfi.
Ein Zeichen.
Ja.
Und aber ist das nicht süß, oder?
Ja, und dann kam die Pastorin. Dann sagte diese ruhig sprechende Dame von der katholischen Kirche, setzte sich gegenüber und sagte, ja, man muss trauern. Ich hatte erst letztens wieder den Gedanken, man muss trauern, besonders ihr Mann, der beim Fernsehen und viel unterwegs ist, er muss trauern. Ich habe darüber nach, es mir letztens habe ich wieder das erlebt. So, und dann habe ich gedacht, ach, ich muss das Gespräch mal kurz, ich fühlte mich so unhöflich, weil die Lilo ja, ach, jetzt habe ich den Namen gesagt.
Weil die Tantchen?
Da war das Tantchen, ich fühlte mich so unhöflich, weil das Tantchen wirklich, sie war eine Schau, man muss es leider sagen. Und mir war wirklich so, dass mir die Wangen wehtaten irgendwann, weil ich habe versucht, mein Lachen auch zu unterdrücken. Und das war so, weil es war ja unpassend eigentlich. Wir saßen da, alles war der Tröster, habe ich ja jetzt gelernt. Ja. Es war der Tröster und ich wollte das unterdrücken, den Tröster. Lachen und
das die Trauer. Du wolltest traurig sein, auf dem Tod.
Es war so schrecklich und ich wollte. So.
Und das ist doch ein schönes Ding fürs Leben. Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mich auf den Tröster auch am meisten gefreut, einfach weil man da ja auch. Ich glaube, das eskaliert ja deshalb immer so. Das ist ja bei Weihnachtsfeiern zum Beispiel auch so, weil da ganz viel Druck plötzlich auch rausgeht, ne? Also das ist ja wie, wenn der Snoopy seine 5 Minuten bekommt, nach der Trauerfeier, diese ganze Anspannung, die muss raus. Und dann gibt's erstmal einen schönen Shoppenwein, also bei uns zumindest. Ich komme ja aus dem Frankenland und wir sind der Weinort bei uns, ja. Und dann trinkt man natürlich einen schönen Shoppenwein und das ist der Tröster und dann trinkt man noch einen Shoppenwein und dann gibt's auch Kaffee und Kuchen und es gibt auch schöne Hausmacherwurst und das und das. Aber man ist eigentlich nur erleichtert, dass das Ding jetzt endlich durchgeschaukelt ist. Und kann man auch mal lachen wieder, ey.
Ja, ich fand, also für mich war das so ein Moment, die Sonne schien dann rein, dann haben sie, ach, schau mal. Und diese zwei, diese Tochter und Mutter gespannt, wirklich, es war auch, wie sie über den Tod gesprochen haben und wie sie dann zu ihrer Mutter gesagt hat, ach Mami, du hast bestimmt noch ein paar Jahre. Und es hatte alles so eine Ironie und es war so, und ich habe gedacht, ja, fuck, verdammt, das ist das Leben. Und das war so, ich habe gedacht, meine Phobie vor Beerdigung und diesem ganz, was ich von meiner Oma, klar, es war meine Oma, ich hatte eine unheimlich enge Beziehung zu meiner Oma, ich war unheimlich jung, ich hatte ich war 21, 22 war meine erste Beerdigung so richtig, ich hatte das alles gar nicht erlebt so richtig, es war wie Trauma, ich bin da nur so durchgeschlittert, sag ich mal, und ich hatte so dieses Mal das Gefühl, ich habe so versucht, stabil zu sein, ich war da und es war aber so ein, es war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, fuck, das Leben geht weiter und das habe ich bei diesem Tröster so gemerkt. Ich habe gedacht, jeder hat so seine Themen, jeder ist so bei sich und es hatte am Anfang alles eine Schwere und es war ganz schwer, aber dieser Tröster tat einfach gut, weil man gesehen hat, oh, es tun einem Menschen um einen herum gut, es holen einen Leute auch da wieder raus, ja. Du merkst, oh, jeder hat so sein Thema, jeder lebt sein Leben, es geht weiter, wir können uns nicht alle einen Strick nehmen und jetzt irgendwie, ja, das Leben beenden, sondern es geht weiter und diese Leute da haben irgendwie, das tat unheimlich gut, mit denen zusammen zu sein.
Ich fand es einfach auch so schön, weil wir sind ja ganz spät auch erst gegangen, 9:30 oder so. Und meine Mami saß dann mit einer ihrer besten Freundinnen noch ganz lange zusammen, die ihren Mann auch vor ein paar Jahren erst verloren hat. Und wir saßen mit den beiden noch rum und haben dann später noch zu Abend gegessen und Wein getrunken und noch gequatscht und so. Und irgendwie, der Tag hat ein schönes Ende gehabt. Und wir waren alle irgendwie erschöpft auch und alle fertig mit der Welt und so. Aber
und diese Geigenlehrerin, das war so, die ist ja auch noch zu mir gekommen, ja, und hat meine Hand gehalten und hat gesagt, ich wollte dir unbedingt noch sagen, der Wolfi hat immer so glücklich darüber gesprochen, dass der Jochen dich hat, und da hat's mich dann nochmal richtig gepackt, fast angefangen richtig zu plören. Also da war ich wirklich, sind mir die Tränen auch runtergelaufen. Sie war, glaube ich, erschrocken, dass ich dann so emotional war. Aber das hat mich schon sehr berührt, weil dein Vater war schon ein Mann, der ein Wort sprechen konnte, glaube ich, der auch eine Ausstrahlung hatte. Und wenn so jemand einfach das Gefühl, dass sein Vater so bei anderen über uns gesprochen hat, dass er glücklich ist, dass wir uns haben, kann ich jetzt schon wieder heulen, hat mich total berührt.
Und dann war Sonntag und wir haben gesagt, und jetzt fahren wir wieder nach Hause.
Und man muss sagen, mit der Beerdigung, die Khaleesi und der Snoopy haben es alleine ausgehalten, die ganze Zeit über bei deiner Mutter in fremder Umgebung. Das ist ja auch bei Hunden, muss man immer sagen. Man kann alleine bleiben, ist ortsabhängig. Das heißt, das ist vielleicht super, dass sie hier zu Hause alleine bleiben können, aber das muss woanders,
muss generalisiert
überhaupt
werden,
nicht gelten.
Und das fand ich natürlich immer gut, dass Khaleesi da eine super Orientierungshilfe ist, auch für einen Snoopy. Und das ist ja auch der Vorteil, wenn man einen Hund hat, einen Ersthund, der souverän ist und der sowas kann, und man holt sich einen neuen Hund dazu. Das hilft natürlich total stark. Gibt ja viele Leute, ich habe das ja, also alleine bleiben ist ja immer so Dauerthema als Trainer, die sagen, ja, unser Hund kann nicht alleine bleiben. Jetzt haben wir uns schon überlegt, noch einen zweiten Hund vielleicht dazu zu holen, weil sie natürlich gehört haben, okay, mit einem zweiten Hund, das kann klappen. Ja, aber das klappt natürlich nur, wenn einer von beiden alleine bleiben kann. Aber wenn du dir einen neuen Hund nach Hause holst zu deinem Hund, der nicht alleine bleiben kann, was passiert dann? Das Ding fliegt dir richtig um.
Aber habe ich das nicht letztens schon, letzte Podcast, das habe ich mir für den letzten Podcast aufgeschrieben, dass ich eigentlich drüber sprechen wollte, dass es so ein Irrglaube ist, wenn ein Hund, also dass mir das jetzt gerade so auffällt, mit Khaleesi und Snoopy, dass man immer so denkt manchmal, ach, ein zweiter Hund könnte die Lösung sein. Ja. Aber manche Probleme
verstärken sich
und fliegen die erst richtig um die Ohren, wenn du dann einen zweiten Hund hast. Thema Abruf, wo wir auch wieder heute mit werden. Thema Abruf, Khaleesi, Abruf klappt ganz gut, klappt auf jeden Fall besser als bei Snoopy, klappt aber, wenn sie was in der Nase hat,
null.
Doch, schon, ja, wenn ich noch eingreife.
50%. Ja. Aber wir muss dazu sagen, wir haben auch immer noch nicht, es gibt ja natürlich schon so Hundepfeife und so, also sage ich mal, dieser komplett verankerte Rückruf, dieser Notfallrückruf sozusagen, wenn der Hund auf die Straße läuft oder irgendwas, da ist ja der Aufbau sehr kompliziert und das muss man auch immer wieder verfestigen und das dauert auch, bis das wirklich erstmal verfestigt ist, ein halbes Jahr. Das haben wir mit ihr eigentlich nie gemacht, weil wir das nie gebraucht haben, einfach weil wir immer aufpassen. Aber es gibt natürlich Situationen jetzt auch, wo wir auf dem Land wohnen, wo sie was in die Nase kriegt. Das ist halt wieder eine völlig andere Ausgangssituation, wo es eigentlich schon ganz gut wäre, Schatz, wenn wir das mal anfangen würden, ja, vielleicht, weil einfach wir das heute auch wieder gemerkt haben, das hat sich dann mit zwei Hunden total potenziert. Weil Snoopy war, also
naja, du hattest ja schlussendlich, muss man ja sagen, es war heute die Situation. Wir waren an so einem kleinen Mini-Waldstück spazieren. Weißt du, es ist ja gerade der Herbst. Wir sind lang gelaufen, wunderschöne grüne Wiesen, Riesenpilze, ab die Bäume, die so in Wasserrichtung von dem Sturm gewachsen sind.
Und es war ja noch hell, als wir los sind.
Es war hell. Ja. Die Schiffe leuchteten, ne, auf dem Wasser, fuhren übers Wasser. Du guckst über die weite Ferne, die grauen Gräser, die schon ein bisschen vertrocknet sind, die grünen Gräser. Alles geht so in einen Farbton. Die Sonne hat so einen gelb-orangenen Ton. Alles ist so wie in so einen Filter getaucht, wie in so einen Vintage-Filter.
Weißt du, so diesig war auch.
Wunderschön. Wunderschön. Und du siehst die Lichter von den Schiffen draußen fahren und dieses Riesenfeld.
Wir waren auf einem Riesenfeld.
Wir waren auf einem Riesenfeld. Und da ist nur so, das Heide, ne, da wirklich wunderschön. Und dann hat die Khaleesi was in der Nase und ist mal kurz weg. Und du hattest Snoopy an der Schleppleine. Und dann kommt dieses Khaleesi auch wieder, die rennt ja nicht wirklich weg. Sie ist dann mal, ne, sie riecht mal kurz, kommt wieder. Aber man merkte schon heute beim Spazierengehen, Snoopy kommt gerade ins Außen, ne, wenn er was wild riecht oder so. Und ich kann das auch voll verstehen. Der ist ja, hat noch nie wild vor sich stehen gehabt. Der weiß nicht, wie das ist, so eine Spur. Und ich kann den Drang total verstehen. Aber wir haben es heute eigentlich schon gemerkt. Deswegen hast du dann sicherheitshalber entschieden, ich behalte ihn die ganze Zeit in der Hand an der Schleppleine. Oh. Hast du dann gemacht.
Ich habe ihn ja nicht getraut heute.
Genau. Und dann hast du ihn die ganze Zeit an der Schleppleine gehabt, aber die Khaleesi ist weg, war bam, mal kurz weg und er war super neugierig, ganz aufgeregt, wo ist mein Mädchen hin, was war da so spannend oder
war richtig
dann haben wir ihn gehalten, so und dann haben wir gedacht, ach jetzt ist wieder ein bisschen beruhigt,
das dann kam genug. Khaleesi ja wieder zurück,
ja genau, Khaleesi war auch wieder da, es lag genug Schafscheiße am Boden, du die Schleppleine immer noch in der Hand, weil du die Schleppleine aber vorher immer durch, weil er durch so riesen Pfützen gelatscht ist, war die nass und dann ist er plötzlich losgeschossen, die nasse Schleppleine durch deine Hand.
Ja, das war
und
schrecklich.
War sie weg. Obwohl du sie die ganze Zeit in der Hand hattest. Weil wir gesagt haben, wir sind Hundetrainer, wir müssen sicher arbeiten. Wir können den Hund nicht einfach ohne Leine laufen lassen. Du vorbildlich den Hund an der Schleppleine die ganze Zeit festgehabt. Und fupp, nasse Schleppleine.
Lederschleppleine.
Wie glitschig. Weg war der Hund. Scheiße.
Und er war lange weg.
Er war lange weg, ja. Er war lange weg.
Er war sehr lange weg.
Er war und so lange weg, dass ich manchmal gedacht habe, dann ist es jetzt.
Ja, ich habe noch.
Ich war so sauer, um ehrlich zu sein, dass ich manchmal
du warst
gedacht habe,
sauer.
Okay,
dann naja, ist gut. Es jetzt so. Ich habe mir auch gedacht, okay, Snoopy, wenn das die Entscheidung deines Lebens ist, dann viel Spaß. Ganz
man
ehrlich.
Man kommt ja in so eine trotzige, ja, aus der Angst und Panik, ja, die man hat, man geht das alles durch, dann.
Ich muss dazu sagen, ich habe das erste Mal aufs Handy geschaut, weil ich wissen wollte, die Uhrzeit. Habe ich gleich geguckt. Und nach 7 Minuten habe ich wieder aufs Handy geguckt und es kam mir vor wie eine halbe Stunde. Da war der erst 7 Minuten weg. So stand ich unter Strom. Und das Ding ist, wir sind ja auch beide losgespurt und der war ja wie vom Erdboden verschluckt. Und Khaleesi war ja wieder da. Die ist ja wieder zurückgekommen.
Ja,
die stand ja plötzlich wieder da.
Die war die ganze, nicht plötzlich, die war die ganze Zeit da.
Ja, die ist ja gar nicht, die stand plötzlich hinter dir, sagt, ach, die ist ja gar nicht mitgelaufen, so ungefähr. Er ist alleine los. So. Also, das heißt, die hätte ja noch im Grunde ihn lenken können.
Es war ganz krass.
So. Und dann sind wir los.
Ich hatte am Anfang den Verdacht, er sucht sie nur und hat nicht gemerkt, dass sie bei uns ist.
Stimmt, du hast ja gedacht, er sucht sie, aber nö. Er hatte keinen Bock. Er war plötzlich.
Es war krass.
Und das
es
ist
war
wirklich
krass.
Dieses Thema.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin dann alles durch. Er ist nicht gekommen. Und habe ich gedacht, okay, was könnte man machen? Ich habe gedacht, okay, man könnte einen Förster anrufen, der vielleicht dieses kleine Ministück kennt. Das war ist ja winzig eigentlich.
Wir hätten auch hier anrufen können in Nordholz. Da ist der Militärflughafen. Da hätten die mit so einem Nachtsichtgerät losfliegen können.
Nein, aber ich habe wirklich. Dann habe ich gedacht, warum haben wir kein GPS an dem Hund? Ja. Warum hat er kein Leuchthalsband um? Profis am Werk.
Warum habe ich ihn überhaupt adoptiert? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe mir gedacht, irgendwann mal, ganz ehrlich, dann habe ich mir gedacht, scheiße, weil weißt du, das ist so ein Thema, 10 Wochen ist der jetzt da, ne? Also 11 Wochen.
Und ja, aber du konntest ja nichts dafür. Wir hatten ihn an der Schleppleine, die war glitschig nass,
es ist
durch
trotzdem,
die Hand gerutscht.
Warum habe ich die nicht doppelt um meine Hand gelenkt? Warum, was war da los? Warum war ich da so gedankenlos in dem Moment? Warum habe ich da nicht...
Weil du ein Mensch bist.
Ja, Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich rufe ihn jetzt auch nicht mehr. Weil wenn ich jetzt anfange, den auch noch zu rufen, den blöden Kerl, dann kommt der ja erst.
Ja, aber das
nicht.
War dein Mindset. Mein Mindset war, oh Gott, die Schleppleine hat sich vielleicht irgendwo umwickelt und er hängt da fest.
Da hätte noch gequietscht irgendwo.
Ich hatte ja auch einen kurzen Moment, wo ich alleine in diesen Wald reingegangen bin.
Wo du mal gerufen hast.
Wo ich gedacht habe, oh Gott, vielleicht sind hier Schlangen oder Wildschweine. Was könnte jetzt passieren? Es ist dämmerig. Ich hatte ja Schiss, aber ich hatte dann den Geistesblitz und habe zu dir gesagt, okay, das Waldstück ist nicht groß. Du gehst jetzt den einen Weg rum und ich gehe um den anderen Weg rum.
Da waren wir aber schon 20 Minuten on Tour. Ach,
das darf man nicht erzählen.
Und ich habe dann den Radfahrer angeschaut. Haben Sie einen weißen Amstaff gesehen? Die so, nein, sind weiter. Ich so,
ist hier ein weißer Amstaff? Und sind alle mit Gas gegeben, sind abgehauen. Was, Amstaff? Und weg.
Dann habe ich gesagt, ich rufe den jetzt auch nicht mehr, weil wenn ich den rufe, der steht bestimmt irgendwo da, dann hört der uns immer rufen. Das auch
na,
so.
Ich habe immer gedacht, ja, ich weiß, man sagt, man soll nicht immer rufen,
nein.
Aber ich habe gedacht, der arme Butschi, der sucht uns bestimmt. Ich hatte ein ganz anderes Mindset als du. Ich habe auch gedacht, es war ja extrem viel Wind und es wurde immer dunkler,
das
immer
war das
dunkler,
Problem.
Immer,
es wurde
dunkler.
Immer dunkler.
Das hat einem ja noch mehr Panik gemacht. Und dann habe ich Rufe gehört, da habe ich gedacht, oh Gott, da waren vorhin Reiterinnen. Oh. Gott, jetzt ist er bei denen und die Pferde. Und ich hatte so viele Filme, aber ich hatte den Film, dass der Hund ganz traurig und einsam in diesem Wald und sucht und uns nicht hört. Das heißt, ich habe immer gerufen.
Und ich hatte das Bild, wir rufen, wenn man
der
jetzt
sagt
ruft.
Immer, hallo, wir sind noch
genau,
da.
Genau, sagt, der ist ja für einen Hund nichts anderes, wenn du deinen Hund immer rufst und er ist nicht da, hört er dich, hält immer seinen Namen. Und weiß, wir sind noch in seiner Nähe. Das heißt, er hat überhaupt keine Motivation,
zu uns zu kommen. Ich habe ihn aber nicht für so abgewichst gehalten.
Weil er denkt sich, ja, die sind ja noch da, dann kann ich hier noch ein bisschen rumschnuppern.
Ich habe ihn nicht für so abgewichst
gehalten. Und so war er so abgewichst. Er ist wirklich, ganz ehrlich.
Jetzt hast du noch die Kurve gekriegt, was sollst du sagen?
Nee, ich wollte einfach nur sagen, es ist ja wirklich auch einfach diese Pubertät für einen Hund. Also Pubertät heißt ja nichts anderes, als sich selbst zu finden, selbst zu werden. Eine eigene Persönlichkeit zu werden, aus dieser Abhängigkeit mit seinen Eltern, also wir, die Hundemenschen, rauszugehen, aus dieser Abhängigkeit zu verlassen und die eigene Persönlichkeit auszuformen.
Das können wir vom Menschen 1:1 auf den Hund übertragen. Stellt euch wirklich allen nur vor, wie wart ihr in der Pubertät? Und das ist genau das Gleiche. Ich weiß noch, wie ich mal in der Küche saß, mein Vater so richtig blöd zu mir war und ich dann ein böses Wort gesagt habe. Meine Mutter hat das gehört, ist komplett explodiert. Und da habe ich aber auch mal ausgetestet und da habe ich aber auch mal Nein gekriegt und da habe ich dann auch gemerkt, oh, das war eine Grenze, die überschreite ich nicht nochmal in meinem Leben, weil ich habe meine Mutter so noch nie erlebt. Und das sind, glaube ich, wichtige Dinge.
Ich bin im Internat ja auch abgehauen, nachts sind wir aus dem Fenster rausgestiegen und alles und haben dann auf Tour gegangen.
Was habt ihr gemacht?
Ja, saufen gegangen.
Wie bitte?
Dorfkneipe. So. Und sind abgehauen abends.
Ja, aber und das
und
war
diese Grenzen, wo du dich vorher drin bewegt hast, die willst du austesten und willst diese Grenzen überschreiten und ich
kann ihn ja auch verstehen. Ich habe ja schon seit Tagen gemerkt und wir müssen ja sagen, der arme Kerl ist vorher definitiv in der Stadt irgendwie groß geworden, weil wir haben ja Bilder von ihm gekriegt, wo er in der Stadt war, hier in der Innenstadt. Ich glaube nicht, dass der großartig im Wald war. Dann war der ewig in Quarantäne, dann war er im Tierheim. So, und dann war er auch noch relativ jung und dann ist er zu uns gekommen. Und wir haben die letzten Male im Wald schon immer gemerkt, dass er sehr mit der Nase riecht.
Und
super
Dämmerung ist auch so ein Thema für ihn gewesen.
Und er gedacht hat, was ist hier los? Ich kann das voll verstehen. Thema Party, Disco heute. Was wäre eine Jugend gewesen ohne, ich habe mir das heute wirklich, als wir auf ihn gerufen und ich habe mir
Tanktop.
Das vor...
Ohne weißes Tanktop.
Oh, ja, hatte weißes Tanktop. Ich habe mir in dem Moment einfach mich an mich erinnert, habe gedacht, was wäre gewesen, hätte jemand damals zu mir gesagt, du darfst nicht in die Dorfdisco gehen, du darfst nicht auf die Venus, du darfst nicht in den schwulen Club das erste Mal gehen. Es hätte mich zermalmt, nicht dorthin
zu gehen. Du hättest den Vertrag von diesem Porno-Eumel wahrscheinlich unterschrieben.
Das sind, ja, das kann auch
sein. Und wir wären nicht hier heute.
Das sind, oder gerade, nein, aber das sind... Boah. Dinge, die muss ja ein Hund vielleicht auch mal kurz erfahren dürfen, das finde ich schon, aber im Rahmen. Aber es war heute trotzdem so, dass ich auch immer gedacht habe, okay, wenn er jetzt wieder auftaucht, war das jetzt eine Vollkatastrophe, weil er jetzt erstmal Blut geleckt hat, wie geil das ist. Aber egal, wir haben uns jedenfalls, hatte ich dann ein, diesmal, ich bin richtig stolz auf mich, dass ich diesen Geistesblitz hatte, ja. Weil ich hab dich, du bist normalerweise der in so Situationen kühlen Kopf bewahrt. Ich hab dich angeguckt, hab gesagt, was können wir jetzt noch tun? Und dann habe ich gesagt, okay, das ist nicht so groß, wir umlaufen das jetzt beide. Du gehst da, ich gehe da und wir treffen uns da, wo das, wo sich's wieder schneidet.
Aussichtsturm ist eigentlich, ne?
Und du, und dann laufe ich, ja, und laufe ich und laufe ich und rufe und rufe und rufe und er ist schlussendlich, hab ich ihn eingefangen. Schlussendlich kommt er wie aus dem Nichts, aus dem Wald raus.
Wie
aus,
so ein weißer Hirsch in so einem
als
Märchenfilm.
Als wäre nichts gewesen, wirklich schon am Ende dieses Waldstücks. Ja. Da bin ich schon 15 Minuten hingelaufen, würde ich sagen, oder 10 Minuten. Also das war schon ein Stück, ne? Und kommt raus, guckt mich an, macht einmal so, glaube ich, ganz kurz so, ach hi, du auch hier. Weißt du so, ach hi, du auch hier. Oh, ja. Ich denke mir so, du Arschloch. So war wirklich richtig so, ach hi, du auch hier. Und dann nehme ich, sage ich, komm mal her, kommt da eine Sekunde zu mir. Der, ich hatte ja die Vision, der arme Kerl, der vermisst uns, der sucht uns, der hört uns nicht wegen dem Wind und. Guckt mich an, kommt einmal kurz zu mir. Ich konnte ihn gerade noch so an der Schleppleine nehmen und ich sehe, seine Nase geht weiter, noch weiter in die Heide rein. Da kommt dann ja eine riesen Heidenlandschaft und der wäre weiter in die Heidenlandschaft abgedüst.
Der war noch voll in seinem Film.
Der war richtig in seinem Film und da habe ich dich angerufen und gesagt, ich habe ihn. Ich war jetzt nicht böse mit ihm,
weil... Wir haben professionell reagiert. Du hast ihn nicht geschimpft und zur Sau gemacht. Das wäre auch übelst falsch gewesen. Ja. Leberwurst gleich richtig fett rein.
Das habe ich auch nicht gemacht. Das konnte ich nicht übers Herz
Ja,
bringen.
Doch, Leberwurst rein. Einfach, dass er merkt, dass es bei uns doch noch ein bisschen geiler ist, als da draußen rumzuäumeln. Ja. Aber ich war auch dann nicht mehr... Doch, ich war schon ein bisschen sauer, aber ich habe sie nicht spüren.
Aber über dich hat er sich gefreut.
Hat er sich ein bisschen gefreut?
Wieder beim Thema vom Anfang. Ne? Da hat er sich gefreut. Aber ich bin halt Fräulein Rottenmeier. Über mich freut man mich. Mich hat er wahrscheinlich gesehen und gedacht, ach scheiße, jetzt ist der Spaß vorbei.
Keine Anschiss bekommen.
Scheiße, jetzt ist der Spaß vorbei. Der Alte.
Das ist der Partycrasher.
Der die Teppichfransen kämpft. Ach du Scheiße, Fräulein Rottenmeier. Dich hat er gesehen und hat gedacht, ah, der ist ja ganz, der ist cool. Der macht Party mit mir mit. Aber du... Er war wieder da, ich war super erleichtert. Ja. Und du warst lange in der Bras, du hast geschimpft, ne? Du hast den ganzen Weg über gesagt, es geht so nicht, wir haben Abruf, er muss jetzt nur noch bei uns bleiben.
Ich hab halt, Abruf trainieren. Du kannst ihm halt noch nicht, also trauen. Das ist man, da was, ja, trauen oder sagen wir mal so, wir immer noch, man muss die Leitplanken
ja
wieder
in der
bisschen,
Hand.
Ja, die, aber, man muss die Leitplanken noch ein bisschen wieder gerade aufstellen. Ich glaube, weil er das immer noch braucht als Orientierung und 10 Wochen, ich habe mir dann auch, weißt du, Matti, das ist auch noch wirklich nicht wirklich lang, ja. 10 Wochen für uns ist das jetzt lang, aber für den ist das so ein Wimpernschlag und alles, was wir mit ihm machen, und wir machen ja viel mit ihm und er ist ja hier super integriert und weiß, er lernt ja auch gern, aber das ist alles noch null verfestigt, das ist alles so vage.
Aber das ist ja eh so, ich muss ja sagen, das ist ja mit ihm auch mit dem Rückruf. Er hat dann super Spaß daran, wenn wir den Rückruf mit ihm üben und er zwischen uns hin und her wetzen kann, ne? Auch aufs Sichtsignal, er reagiert super aufs Sichtsignal, er liebt es, zwischen uns hin und her zu wetzen, aber in Situationen, wo er keinen Bock hat zu kommen, kommt der halt einfach nicht. Und das
ist aber auch der Terrier.
Das ist der Terrier. Es ist anders als mit der Khaleesi, verdammt nochmal. Und wir müssen uns dran gewöhnen.
Er ist sehr selbstständig in seinem Denken und er ist sehr logisch im Denken und er hinterfragt Dinge auch und sagt, nö, warum, wenn die jetzt Bock haben, dass das nochmal machen, so, ich habe jetzt 5-mal gemacht, jetzt reicht's auch, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und dann so, und das ist natürlich, da kannst du den Hund reinzwingen und kannst sagen, du musst das jetzt nochmal machen. Wo er sich dagegen dann noch mal sträubt und dann kannst du noch mal, aber das ist ja kontraproduktiv. Man muss ihn halt irgendwie anders wieder motivieren und so. Und ja,
naja,
das war einfach
halt
ganz ehrlich, mein T-Shirt war durchgeschwitzt danach, wir sind nach Hause gekommen. Die haben erstmal Fressen gekriegt hier, die ganze Bande. Und ich habe mir gedacht, Alter, ganz ehrlich, du hältst uns ganz schön auf Trab. Das hat mir echt gefehlt jetzt heute noch. Aber jetzt ist er wenigstens
gut. Wir müssen aber, man muss sie auch die Kirche im Dorf lassen. Ich hatte ja früher schon Terrier. Ich weiß, wie das Leben mit dem Terrier ist. Mein erster Hund war ein Terrier. Der war auch einmal weg. Und der war so lange weg, dass ich nach Hause gegangen bin.
Der war Jahre weg, ne?
Nein, aber er war wirklich, ich war am See mit dem, bin wirklich sofort, ich habe eine Stunde gewartet, der kam nicht mehr. Ich habe gedacht, der Hund ist weg, ich wusste nicht, was ich tun soll. Bin nach Hause gegangen, meine Mutter hat gesagt, komm, jetzt gehen wir nochmal, sind wir im Dunkeln nochmal an die Stelle, wo er abgehauen ist. Man sagt ja immer, man soll an die Stelle, wo der Hund abgehauen ist, ne, wo
da
man
warten.
Ihn zuletzt gesehen hat. Du, und dann sagte meine Schwester, sei mal leise, und dann kroch der so leise durch den Boden, weil er selber Angst dann hatte, weil wir weg waren. Das heißt, ich kenne das auch alles so ein bisschen. Wir sind es halt von Khaleesi und von Gizmo natürlich schon gar nicht gewohnt. Das
der Gizmo wäre ja früher nie allein in den Wald gerannt.
Aber ich würde es jetzt trotzdem auch nicht überbewerten. Es gab die Situation, wo wir jetzt bei deiner Mutter geschlafen haben. Wir das Hundebett da, der Snoopy immer wieder versucht hat, ins Bett zu kriechen, und ich zu dir gesagt habe, es geht so nicht, der hat noch nie versucht, ins Bett zu kriechen bei uns, der hat es sofort akzeptiert, der versucht jetzt immer mehr seine Grenzen auszutesten, seine Autorität, also unsere Autorität, wir werden immer nachlässiger, weil umso mehr wir den Hund lieben, umso nachlässiger werden wir natürlich, so umso mehr sprengen wir unsere Grenzen und umso mehr weichen wir die auf, und es reicht jetzt, ich will nicht, dass der hier nachts ins Bett kommt,
du hast
mir
eine
reicht's.
Richtige Doktorarbeit darüber geschrieben.
Ja, ich war richtig in der Bras, ja, in der richtig. Nacht, weil er mich nicht schlafen lassen, weil er immer wieder ins Bett
mich
gesprungen
doch auch
ist.
Nicht.
Es hat mich genervt. Ich war richtig wütend, habe ein Riesenthema draus gemacht.
Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, warum macht er das? Weil hier bei uns zu Hause macht er das gar nicht. Und ganz im Gegenteil, wenn der keinen Bock hat, kommt er nicht mal hoch ins Schlafzimmer. Ja. Da schläft er unten im Arbeitszimmer auf der Couch.
Probleme mit, merke ich.
Aber dann sagt er dann so, nö, hab keinen Bock auf euch, ich mache heute mal alleine die Runde. Und dort habe ich mir gedacht, okay, vielleicht liegt es einfach daran, dass die Location wieder ungewohnt ist. Also, dass es für ihn ortsgebunden leichter ist, in gewohnter Umgebung entspannt zu reagieren. Da dachte ich mir, warum? Khaleesi ist da, die schläft auch da in ihrem Körbchen ganz normal. Die hatten sogar eine Box da und alles. Also, er war wirklich, also es ging immer wieder.
Und dann hast du schlussendlich gesagt, ich glaube, dem ist kalt. Ja. Und dann hast du ihn zugedeckt. Er hat geschlafen die ganze Nacht wie ein Baby, hat kein einziges Mal versucht, zu uns ins Bett zu kommen. Er war einfach nur zugedeckt. Und das ist so ein Learning, was ich mitgenommen habe. Manchmal ist es im Leben, man macht sich manchmal zu viel Kopf, man durchreißt es, man überlegt und denkt, oh Gott, und was passiert? Alles so, wie ich heute auch gedacht habe. Gott, wenn er jetzt einmal Blut geleckt hat, vielleicht ist er jetzt nur noch im Wald und nur noch hau den Lukas. Aber du, what the fuck, vielleicht hat er heute einfach auch mal den Wald kennengelernt, einmal angeguckt und gedacht, ach, die Disco, ja, mal gucken, das ist eigentlich nichts
für mich. Nochmal, aber
so,
nicht unbedingt.
Aber schlussendlich, und das ist so das Learning, auch man muss manchmal Dinge auch nicht überbewerten.
Und manchmal gibt es eine ganz einfache Lösung. Und er hat natürlich ihr dünnes Fell, keine Unterwolle. Und ich dachte mir so, vielleicht ist es wirklich einfach nur kalt. Und dann habe ich so eine Wuscheldecke geholt und habe sie über ihn in seinem Körbchen auf ihn draufgelegt. Und dann war es das eigentlich. Höhle. Das? Er hat so eine Höhle gebraucht.
Hat er sofort geschlafen.
Ja.
Es war echt schön.
Ja. Ja, dann könnte er ja doch immer zu uns ins Bett kommen, weil dann
Nein.
können wir ihn ja auch zudecken. War Spaß, Entschuldigung. Er ist ein Kuschelmonster schon.
Er ist ein
das
super
interessiert ihn natürlich.
Aber
auch,
es ist, ich möchte trotzdem diese Grenzen
Nein. Ja,
nicht das. Aufweichen. Ich möchte Nein. die halten. Und es sind auch meine Grenzen. Ich halte das nicht aus, so einen großen Hund.
Und ich glaube auch, dass der Snoopy jemand ist, dem gibst du einen kleinen Finger und der will die ganze Hand.
Ja. Wir müssen das ist ja das, was ich gerade auch ein Learning für mich, womit der mich hinbringt. Ich meine, es gab ja diesen riesen Amstaff-Fall, wo dieser Amstaff in Österreich über diese Frau hergefallen ist.
Gut, weiß man ja heute, dass es gar nicht der eine Amstaff war,
genau,
sondern
das ist ja
mehrere,
super spannend.
Aber die Geschichte ist ja
das
schon wieder.
Das wissen wir, aber die meisten Leute wissen das nicht. Ja. Es ist ja dieser Amstaff über die Joggerin hergefallen, diese Frau lebt nicht mehr. So, das war Bildschlagzeile, Bildzeitung. Schlussendlich kam raus, es ist noch in der Frage, es wird noch geprüft, aber es steht die Vermutung, dass diese Besitzerin vorher angeblich, vermutet man, es sind Bilder aufgetaucht, wo sie mit diesem Amstaff dasteht und Hundeschutz Trainingseinheiten macht, wo auch immer, wie auch immer, und einmal selber auch diesen Schutzarm anhat, wo der Hund reinbeißen
also
soll.
Also für Leute, die das nicht kennen, Bilder. Muss man kurz erklären, da werden halt Hunde scharf gemacht, richtig, ne? Und wird richtig an ihrem Beutefang verhalten, das wird gepusht und getriggert, und das macht man halt mit Diensthunden oder Wachhunden oder keine Ahnung, ja, aber das mit Privathunden zu machen und noch dazu mit Hunden zu machen, ich bin ja sowieso ein Gegner von sowas, das noch mit Hunden zu machen, die so eine Vita haben, so eine Genetik haben, sag ich mal, wie.
Und dann auch noch mit sich selbst
ja,
zu machen.
Mit also selber zu machen. Ja.
Dann lernt ja der Hund sogar seine Besitzerin irgendwie anzufallen.
Genau, das ist ja alles
also richtig krass,
ne?
Das ist hochsensibel.
Dumm, auch dumm
und
gelaufen.
Es gibt eben Bilder, wo die Frau diesen Handschuh trägt, wo der Hund auch auf andere Menschen zurennt und an der Leine und aber trotzdem diesen Handschuh anhat. Also da es gibt Bilder davon. Was da jetzt rauskommt, entscheidet die Staatsanwaltschaft. Aber es sind schlussendlich diese Dinge rausgekommen. oder ne, stehen in Frage.
Genau, und das
so
waren eigentlich
diese Bilder rausgekommen, kann man sagen. Und es ist auch gerade im Gespräch, dass sie eigentlich mit drei Hunden draußen war und nicht mit einem.
Also der Verdacht ist, dass gar nicht ein Hund diese Frau angefallen hat, sondern dass es mehrere
drei
Hunde waren.
Und es auch noch Welpen dort waren. Also Hündinnen, die Welpen haben, sind auch extremst gestresst. Ne? Das muss man auch sagen. So, und schlussendlich, wie komme ich da jetzt eigentlich
drauf? Dass Leute halt jetzt wieder Angst haben vor
Angst,
Rasse,
weil
vor bestimmten
sie einfach
Rassen.
Nur diese eine Bild, das ist ja auch, die Bild hat das einfach nur auch nicht weiterverfolgt, sondern einfach nur du. Und eine Dame, die ja aus Österreich ist, die selber ein Amstaff hat, die in so einem Verein ist, die hat selber gesagt, vor 2 Jahren hat ein belgischer Schäferhund einen Soldaten, glaube ich, in der Wiener Innenstadt totgebissen. Ja, da nennt man jetzt plötzlich belgische Schäferhunde auch nicht, keine Ahnung.
Kampfhunde.
Ja, Kampfhunde oder Irrenhunde oder weiß ich nicht was. Also was, ne, da redet keiner drüber, aber dass so ein Hund sowas gemacht hat oder jetzt ja auch 3 Hunde wieder in den Dreck gezogen worden sind und es ist ein Problem. Und heute Morgen ist ein Jogger an uns vorbei, beziehungsweise ist er nicht an uns vorbei, sondern ist stehen geblieben, Snoopy an der Schleppleine, Khaleesi an der Leine. Hat von hinten gerufen, leihen Sie den Hund an.
Hat er auch gar nicht bitte gesagt?
Ich glaube nicht, er war nicht sonderlich.
Er hat Angst gehabt.
Und ich war ja in dem Moment auch schon wieder ein bisschen auf Zinne.
Hat Bild online gelesen.
Ja, ich kann das auch
verstehen. Ich habe gesagt, ja, aber er ist ja an der Schleppleine. Ich dachte, er ist ja angeleint. Ne? Er war ja angeleint. Also ich hätte ihn ja jederzeit sichern können. Aber ich habe dann schon auch verstanden.
Aber da siehst du mal, was sowas auch macht, ne? Und es ist so, alle, die hier zuhören, die Hunde haben, werden das kennen. Man selber fühlt sich so persönlich angegriffen, weil das ist sein Tier, man liebt es, man ist es wie ein Kind, man weiß, der würde das nicht tun, man fühlt sich angegriffen, aber man muss natürlich diesen anderen Menschen auch zugute heißen, die kennen unseren Hund nicht, die wissen das alles nicht, was wir wissen. Und natürlich ist das schwachsinnig, weil das wäre ja so, keine Ahnung, ein Deutscher greift jemanden mit einem Messer im Zug an, jetzt mal als Beispiel, und plötzlich würde ich immer an allen Deutschen, die ich vorbeigehe, würde ich Polizei anrufen, würde sagen, können Sie den bitte mal überprüfen, ob der ein Messer dabei hat. Das ist natürlich schwachsinnig. Ne?
Ich finde es ja aber auch so, man fühlt sich halt einfach angefasst, wenn es um den eigenen Hund geht und andere Leute ein Problem damit haben. Das ist so, wie wenn jemand zu dir sagt, nehmen Sie mal das Kind bitte weg. Das
aber ich
können Sie mal bitte das Kind wegnehmen.
Aber ich wünschte,
jede Mutter, ey, ganz im Ernst, was hast du für ein Problem mit Kindern? Ja. Mein Kind macht doch überhaupt
aber
gar nichts.
Aber ich wünschte mir manchmal trotzdem bei mir, dass ich anders reagiere. Ich hätte mir im Nachgang so gewünscht, zu dem Mann zu sagen, Entschuldigung, ich kann das verstehen, dass Sie Angst haben, sogar total freundlich, aber wollen Sie ihn vielleicht mal kennenlernen oder wollen Sie mal kurz Hallo sagen? Er ist wirklich netter, aber ich kann verstehen, vielleicht haben Sie die Bild-Zeitung gelesen, diesen Vorfall mitbekommen.
Dann würde
aber
er sagen, nein, es geht mir
anders alles.
Und ich glaube, man muss einfach stoisch dann den Hund anleihen, muss die Leute weitergehen, weil wenn man zu Dieb geht. Guck mal, da war ewig Platz zwischen unseren Hunden und dem Meer. Waren 5-6 Meter. Das heißt, der hätte auch einfach außen.
Der
wollte
Bild
halt auf seiner Seite.
Wurde totgebissen vom Amstaff.
So. Ja, also gut, der hatte halt, der wollte nicht und er hatte Angst und er wollte auch einfach, dass der Hund an der kurzen Leine geführt wird. Und den Wunsch haben wir ihm dann erfüllt und er ist weitergegangen. Danke, liebe Bild-Zeitung, dass wir deswegen wahrscheinlich wieder einen scheiß Tag gehabt haben. Aber ich muss auch dazu sagen, das liegt auch immer in der Verantwortung von uns als Hundebesitzern, wie wir mit der Thematik umgehen, aufpassen, auch vorausschauend sein, auch
wirklich
auch die Bedenken ernst nehmen der Leute.
Ich habe auch zu dir gesagt, wir schauen heute beide übel aus. Ich hatte Jogginghose an, weiße Tennissocken, schwarze Jogginghose, weiße Tennissocken über die Jogginghose gezogen, beide Cap auf, beide Kapuze über dem Cap noch. Wir sahen auch aus, als kommen wir gerade als Lude aus dem Hamburger Rotlicht.
Aber das finde ich auch immer so, krass, dass man da wieder an seinem Äußeren festgemacht wird, ob man jetzt
weiß ich ja nicht.
Weil, guck mal, überlege mal unsere Geschichte. Wir hatten auch schon Kunden, Trainer hier mit Hunden, die waren von oben bis unten in Designerklamotten und hatten einen Hund an der Leine, der hochgegangen ist und richtig übel drauf war.
Stimmt.
So, du kannst es gar nicht sagen. Das hat ja mit den Klamotten nichts zu tun. Und genauso gut kannst du rumlaufen wie der letzte Lude. Und kannst da, wenn ich mit dem Gizmo rumlaufe, schaue ich auch aus wie der letzte Lude an manchen Tagen. Und der Gizmo ist ja kein Kampfhund. Der ist ein Kampfschmuser, aber er ist kein Kampfhund. Und deshalb, das ist mir total egal, was
das
die...
Das war dir auch egal.
Weißt
aber,
so,
also
aber
ich glaube, ich hätte mir einfach von mir anders gewünscht.
Ja. Man ist angezündet, man ist als Hundebesitzer, wenn einer kommt, ey, könnt ihr den Hund wegnehmen, könnt ihr den Hund nehmen? Oder wenn einer sagt, ey, tönst den Hund bitte weg, der Hund muss, an die Leine, nimmst den Hund sofort an die Leine, gell? Ich hab Angst. Dann ist man sofort so, boah, denke ich so, was ist los, ja? Und man vergisst, dass viele Leute Panik haben und man vergisst, dass viele Menschen Angst haben. Und ja, ich glaube wirklich, wenn wir alle versuchen, da wirklich über unseren Schatten zu springen, ja, und noch gar keine Diskussion einzugehen, weil ja. Du hattest ja auch schon, Hunde suchen sich ja auch oft, und das ist ja nun mal wirklich so, und das hatten wir ja bei der Khaleesi auch schon ganz oft gesehen, wenn die mal an der Schleppi war oder wenn sie ohne Leine gelaufen ist, in München konnten die Hunde ja ohne Leine laufen, da gibt es ja keine Leinenpflicht in der Stadt, ist ja oft auch gerade zu Menschen hingerannt, die Angst haben und die unsicher sind. Warum machen Hunde das? Fragt man sich. Suchen die sich extra aus, um die zu ärgern? Nein. Aus der Verhaltensforschung weiß man heute, dass Hunde natürlich die Unsicherheit schwören und beschwichtigen. Das ist beschwichtigendes Verhalten, mit gesenktem Kopf, Schwanzwedeln auf die Leute zuzulaufen, sagen, hey, ich bin ganz ungefährlich, ich beschwichtige dich, und die Leute denken, boah, der Hund rennt auf mich zu, der will mich auffressen, weißt du?
Ja, ja. Habe ich in München auch schon mit Khaleesi erlebt. Bei einer Joggerin, die ist komplett ausgerastet, und ich denke mir so, hä, der Hund freut sich gerade total, ist total nett.
Beschwichtig die.
Ja. Aber es hat mich heute Morgen getriggert, weil ich einfach mit dieser Joggerin, und ich habe diesen Fall ja wirklich noch weiter verfolgt.
Du warst ja da richtig deep,
bist du da rein. Ja, weil mich das beschäftigt hat, und ich fand es eben auch jetzt im Nachgang einfach unfair, weil ich denke, boah, es gab so viele Aspekte, die im Nachgang noch aufgedeckt worden sind, über die aber keiner mehr spricht, sondern es gab nur diese riesen Schlagzeile, die jeder gelesen hat, was aber alles noch für äußere Aspekte dazu geführt haben, dass das passiert ist und dass das ständig auch, ich habe dann mal gegoogelt, Labrador tötet Mensch.
Ja, gibt's auch,
dann
oder?
Kam auch irgendwie der Frau, wurde nachts von ihrem Labrador ohne seinen sichtlichen Grund ins Gesicht gebissen und vollkommen entstellt.
Hier der Mann von Jaja Gabor, Prinz Frederik von Anhalt, dem hat mal stand auch mal in der Zeitung, der Yorkshire Terrier von Jaja Gabor in die Klöten gebissen. Da war doch eine Riesengeschichte damals in der Zeitung.
Nicht, dass du jetzt hier wieder was erzählst.
Ohne, dass er mich dann verklagt, der will ja dann so Promi Big Brother. Nein, das war damals so eine Riesengeschichte. Ja. Und das kann, ich weiß mal, ich war mal im Tierheim, ich glaube Stur-Prinkum war das, oder in Kassel. Und da kam ein ganzer Tiertransport aus Rumänien, wirklich. Und der eine Tierpfleger hat aus dem Wagen rausgenommen so zwei kleine Chihuahuas und hat die so hoch auf seinen Arm genommen und hat die reingetragen, und die haben ihm das ganze Gesicht zertackert. Diese vor Panik, die haben Panik bekommen. Ja. Und Hund defensiv in Panik, die haben ihn zerlegt. Wirklich, der muss in die Klinik und zusammengepflegt werden. Man kann es wirklich nicht sagen, weißt du, hat nichts mit der Rasse zu tun. Es kann passieren. Aber was wir damals ja auch schon bei dieser Geschichte gesagt haben, da in Österreich, es war von vornherein klar, so wie das dargestellt wurde in Medien, ein ganz unauffälliger, braver Hund, der bisher nie keiner Fliege
war.
Er war ein Lamm, der keiner Fliege was zu Leide getan hat. Er hatte doch sogar, haben sie gesagt, der Bescheinigung, irgendwelche Prüfungen gemacht. Und dann soll er aus nichts heraus einen Menschen bestialisch verstümmelt und umgebracht haben. Das kann nicht sein. So, das gibt es nicht und das ist einfach nicht möglich. Und das muss es irgendeinen Grund geben. Und dann alle Leute, die ein bisschen vernünftig mitdenken und sagen, ja klar, logisch, wir wissen das doch auch, dass das immer das am anderen Ende der Leine da das Übel hängt, in den meisten Fällen. Und da muss irgendein
Haken gewesen sein. Mal abgesehen davon, dass das schrecklich ist. Ich wünsche mir das für beide Parteien nicht. Das muss für die Besitzer schrecklich sein, dass jeder Mensch macht Fehler. Aber es war halt jetzt ein Fehler, der Unglaubliches ausgelöst hat.
Und jetzt kommt raus, Schritt für Schritt, wie es wirklich war. Und ich finde es,
wir wissen nicht, ob es wirklich
war. Vermutet wird, wie es wirklich war. Wird vermutet. Wir müssen ja immer vorsichtig sein, sagen wir, es wird vermutet, spekuliert und so weiter. Aber ihr könnt euch doch einfach selber mal ein Bild machen und könnt das auch mal recherchieren und mal googeln, wenn ihr Bock habt. Also es gibt zumindest da es gibt Bewegung in der Geschichte. Am Ende sind wir immer verantwortlich für unsere Hunde. Und heute, ich mit der nassen Schleppleine, wie gesagt, ich habe mir auch Vorwürfe gemacht, dass sie mir durch die Finger geflutscht ist, weil eigentlich hätte ich sie doppelt um die Hand mir wickeln müssen, aber ich habe in dem Moment einfach auch nicht dran gedacht. Und dann, aber wir sind ja wieder alle komplett.
Alles ist gut.
Guck mal, ist doch schön.
Und unser Sport ist wahrscheinlich heute.
Gehen wir nicht mehr heute.
Ich will aber halt.
Komm, ey, wir machen jetzt Schluss. Wir sagen Dankeschön, auf Wiederhören. Ihr schickt uns mal wie immer Comments, Likes, Shares, und wir hätten so gerne, dass ihr uns folgt. Das finden wir auch ganz super. Und
bei Instagram, Jochen Bendel oder Matthias Bendel.
Ja, und einfach auch wenn gucken. Wir brauchen ein paar Bewertungen für unseren Podcast.
Das wäre echt cool. Podcast,
und nächste Woche.
Aber ihr habt schon fleißig auch
bewertet. Haben die gemacht, richtig toll, ne?
Danke.
Ja, wir können uns halt auf euch verlassen. Danke. Ist doch so. So, Schatz.
Jetzt
gucken. War schön mit dir, hat Spaß gemacht.
War auch schön.
Tschüss. Schönen Abend noch.
Tschüss.
Euch auch.